Das Leben ist kein Ponyhof? Warum eigentlich nicht? Zeit für mehr soziale Gerechtigkeit. Willkommen beim Podcast des SOVD in Niedersachsen. Und hier sind Ihre Moderatorinnen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Kein Ponyhof. Mein Name ist Stefanie Jekel, ich bin die Pressesprecherin des SOVD in Niedersachsen und mir gegenüber sitzt unsere Sozialrechtsexpertin, unsere Sozialpolitiksexpertin und meine Lieblingskollegin Katharina Lorenz. Hallo Katharina, guten Tag.
Hallo Steffi.
Hi.
Ach, so schön,
ne?
Tolles Intro. Ich
habe das Gefühl, ich sage immer das Gleiche. Ich muss mir mal was anderes überlegen, glaube ich.
Nein.
Naja, gut. Meine Liebe, wir sprechen heute über ein Thema, was irgendwie so ein bisschen aus dem großen Fokus der Öffentlichkeit rausgerückt ist, obwohl es mal ein ziemlich großes Thema war.
Ja.
Obwohl es immer noch einige Betroffene in Deutschland gibt. Wir sprechen nämlich über HIV und AIDS.
Mhm, genau.
So, und bevor wir da jetzt so ein bisschen weiter einsteigen, ich dachte ganz, ganz lange, das ist quasi das Gleiche. Also HIV ist AIDS. Also man kann die beiden Begrifflichkeiten synonym verwenden. Mhm. Dem ist aber gar nicht so, ne? Habe ich irgendwann mal gelernt.
Ja.
Okay, sag mal bitte, bevor wir weitermachen und das ganze Thema aufrollen, wo ist denn der Unterschied zwischen HIV und AIDS?
Also HIV ist die Infektion selber,
die
Virusinfektion.
Mhm.
Und AIDS ist dann die Erkrankung, die daraus resultiert.
Also wenn es ausgebrochen ist, ne?
Ist
okay.
Genau.
Mhm.
Und eine HIV-Infektion lässt sich heutzutage tatsächlich gut medikamentös auch behandeln durch verschiedene Arzneimittel.
Genau. Also es war eine wahre Epidemie in den 80ern, als die Krankheit entdeckt wurde.
Ja.
Ganz, ganz viele waren betroffen, ganz, ganz viele sind daran gestorben.
Yeah.
Und wie du gesagt hast, es ist heutzutage kein Todesurteil mehr. Das wissen wir auch aus unserer Beratung, weil die Menschen, die zu uns kommen, die sagen ganz häufig, dass sie noch immer stigmatisiert und diskriminiert werden. Und da sprechen wir ja auch später mit unserem Gast nochmal darüber. Wir haben uns jemanden eingeladen, der selbst infiziert ist und der sich sehr, sehr stark macht in der AIDS-Hilfe. Aber zu dieser Diskriminierung oder Stigmatisierung kommt halt ganz häufig noch so der ewig andauernde und nervenaufreibende Kampf mit den Behörden.
Mhm.
Und da kommen wir dann ganz häufig ins Spiel, wo wir dann unterstützen und den Leuten einfach den entsprechenden Support geben.
Mhm.
Und deswegen hast du uns heute auch einen Fall mitgebracht, wo es um ein großes, ganzes Thema geht, aber wo der oder die Betroffene, das weiß ich jetzt noch gar nicht, tatsächlich auch mit der Krankheit zu kämpfen hat.
Mhm.
Erzähl doch mal, wer kam da, um wen geht es?
Also es ist tatsächlich ein älterer Fall, ne? Es ist jetzt kein aktueller Fall.
Ja, weil macht ja nichts,
tatsächlich,
ne?
Genau.
Fall ist Fall, ne?
Fall ist Fall, genau. Weil tatsächlich im beruflichen Kontext AIDS häufig im Bereich der Berufskrankheiten eigentlich kein Problem mehr darstellt.
Was? Also das heißt, wir sprechen heute über HIV und Berufskrankheiten oder über Berufskrankheiten im Allgemeinen. Was ist denn eine Berufskrankheit?
Also eine Berufskrankheit ist eine Erkrankung, die ich mir im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit zuziehe.
Mhm.
Das kann zum Beispiel durch Chemikalien passieren, denen ich dann ausgesetzt bin, Lärm, Stäube, aber auch tatsächlich aufgrund einer Infektionskrankheit.
Okay.
Das heißt, häufig in diesem Kontext ist Hepatitis zum Beispiel ein Problem.
Das heißt, ich habe mich während der Arbeit, weiß ich nicht, als Arzt, Pflegerin oder was auch immer mit einer Krankheit angesteckt.
Genau.
Und das kann unter bestimmten Voraussetzungen als Berufskrankheit anerkannt werden.
Genau.
Okay. Warum ist denn das so wichtig, dass das als Berufskrankheit anerkannt wird?
Naja, weil ich dadurch dann eine besondere Absicherung habe. Also ich habe zum Beispiel, also der Unfallversicherungsträger ist dann im Grunde der zuständige Leistungsträger und der zahlt zum Beispiel ein höheres Verletztengeld, als jetzt die Krankenkasse zahlen würde. Also die Krankenkasse zahlt Krankengeld.
Das heißt, dann ist nicht mehr die Krankenkasse zuständig, sondern der
Unfallversicherungsträger.
Der Unfallversicherungsträger.
Berufsgenossenschaft.
Können wir Berufsgenossenschaft sagen?
Wir können Berufsgenossenschaft sagen,
freut mich sehr.
Genau.
Ja.
Die BG ist dann zuständig und die zahlt ein 10% höheres Verletztengeld als das Krankengeld. Das heißt, da ist im Grunde die Absicherung besser. Ich habe keine Zuzahlung zu leisten, wenn ich zum Beispiel stationär ins Krankenhaus muss. Ich habe eine Absicherung im Bereich berufliche Reha, die teilweise sehr viel besser ist und umfänglicher ist als zum Beispiel gegenüber dem Rentenversicherungsträger. Mhm. Und was auch nochmal ganz wichtig ist, dann häufig für viele Versicherte, ist eine Unfallrente, also eine zusätzliche Absicherung, Wenn mich ein Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit so krank macht, dass ich meinen Beruf nicht mehr ausüben kann.
Okay. Hm.
Und ja. Das ist halt ein wichtiger Fokus, deswegen ist das
also
ganz
wichtig. Also ich wollte gerade sagen, ne, das sind jetzt wahrscheinlich auch nicht nur 2,50 Euro.
Ja.
Und ich entsinne mich, dass wir tatsächlich in einer der vorherigen Folgen auch schon mal einen Fall hatten. Da ging es um die Anerkennung eines Arbeitsunfalls.
Genau.
Ne, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, welche Folge das war, aber das war die Frau, die im Supermarkt irgendwie einen Überfall erlebt hat und wo die BG sich geweigert hat, das als Berufsunfall irgendwie oder als Arbeitsunfall. Anzuerkennen.
Mhm.
Und von daher weiß ich, dass die BG da manchmal ein bisschen
sich ein bisschen
anstellt. Also nicht so, wollte ich gerade sagen, ne? Also die bringen viel Geld mit,
ja.
Aber sie sind da auch sehr, sehr geizig mit.
Ja, also die Überprüfungen sind halt tatsächlich sehr, sehr schwierig und das war in diesem Fall tatsächlich auch
genau,
so.
Wer kam denn zu uns?
Das war die Frau Schmitz. Das ist, wie gesagt, ein Fall aus dem Jahr 2012 gewesen. Mhm. Die war damals 50 Jahre alt und hat als Hausärztin in einer Praxis gearbeitet.
Okay, ja.
Genau, und sie hatte dann erwähnt, dass sie vor Jahren schon tatsächlich einen Antrag mal gestellt hat bei der Berufsgenossenschaft auf Anerkennung einer Berufskrankheit, weil sie sich nämlich 1988, als sie als Ärztin im Praktikum tätig war in einem Krankenhaus in Hamburg, aufgrund einer Schnittverletzung, also einer sehr tiefen Schnittverletzung, mit HIV infiziert hat.
Oh, okay.
Genau.
Also das heißt, sie war HIV-positiv, aber hatte noch kein AIDS, weil es war nicht ausgebrochen.
Genau, es war noch nicht ausgebrochen, aber
ja.
Sie war dann positiv getestet worden nach einigen Wochen. Diese Tests schlagen meistens nach 6 Wochen erst an. Mhm. Das heißt, es war dann klar, okay, sie hatte sich im Rahmen dieser beruflichen Tätigkeit auch angesteckt und hatte damals Anfang der also kurz nach dieser Infizierung dann auch einen Antrag gestellt bei der Berufsgenossenschaft.
Mhm.
Und die hatten aber abgelehnt. Dann ist sie auch ins Widerspruchsverfahren gegangen. Da hatten sie auch wieder abgelehnt. Und ihr fehlte damals einfach die Kraft, dann halt auch ein Klageverfahren durchzusetzen. Und dann hat sie erstmal gesagt, okay, ich muss mich jetzt erstmal irgendwie um mich selber kümmern.
Ja.
Das ist zwar wichtig, aber ich kann einfach momentan nicht.
Ja gut, wenn man so eine Diagnose bekommt, hat man ja vielleicht auch erstmal was anderes zu tun.
Andere Probleme,
ne?
Genau.
Mhm.
Genau.
Mit welcher Begründung hat denn die BG damals gesagt, nö, das ist keine Berufskrankheit?
Nee, es könnte nicht nachgewiesen werden, dass sie sich tatsächlich im beruflichen Kontext angesteckt habe. Das könnte ja auch im privaten Umfeld passiert sein. So.
Hm. Mhm. Bist du dann als Versicherte oder als Versicherter in der Pflicht, das irgendwie nachzuweisen? Also musst du nachweisen, wo diese Infektion tatsächlich stattgefunden hat?
Nein, eigentlich nicht. Also das war die Problematik auch an dem ganzen Fall.
Ja.
Vielleicht kommen wir gleich auch nochmal dazu, wenn wir das im Laufe des weiteren Verfahrens, könnte ich das auch nochmal erklären.
Ja, bitte.
Genau, es ist eigentlich eine Gesamtwürdigung der gesamten Umstände, die stattfinden muss. Und es ist nicht so, dass ich jetzt nachweisen muss, dass ich mich tatsächlich halt irgendwie im privaten Umfeld korrekt irgendwie behalten habe und safer Sex praktiziert habe.
Ja.
Also das
naja, oder irgendwie was anderes. Und es gibt ja auch noch andere Berufskrankheiten, hast du irgendwie gesagt, oder
genau.
Infektionskrankheiten,
genau.
Die als Berufskrankheit dann gelten. Okay, also sie war HIV positiv schon,
genau.
Schon viele Jahre, aber war alles okay, es ging ihr gut, medikamentös bestimmt gut eingestellt. Sie hat weiterhin
genau.
Als Hausärztin gearbeitet.
Genau, sie in dieser Praxis, in dieser Gemeinschaftspraxis, genau. Das lief auch alles ganz gut, aber wie gesagt, genau, sie hatte jetzt keine größeren Probleme. Durch die Medikamente war sie gut eingestellt.
Ja.
Sie hatte also, wie gesagt, auch noch kein AIDS. Und es war eigentlich alles soweit erstmal grundsätzlich halt in Ordnung.
Mhm.
Genau. Und dann kam sie halt und sagte, ja, sie hätte jetzt wieder nochmal einen Antrag gestellt bei der Berufsgenossenschaft, bei der Zuständigen.
Ja.
Und die hätten jetzt wieder abgelehnt. Und sie hätte jetzt einfach keinen Nerv mehr, das halt alleine irgendwie durchzufechten.
Mhm.
Und sie bräuchte da halt unsere Unterstützung.
Na, dafür sind wir ja da, ne?
Genau.
Ich frage mich gerade nur, also offensichtlich geht das. Ich wusste das gar nicht. Ich habe gedacht, wenn ich etwas als Berufskrankheit anerkennen lassen möchte, dann muss ich das auch relativ zeitnah machen und kann nicht noch
Nein.
Was waren denn das dann irgendwie?
Naja, 88 hatte sie sich angesteckt.
Über 20 Jahre
genau.
später.
Genau, und 2009 hatte sie dann oder 2010 hatte sie dann den Antrag nochmal neu gestellt.
Ah ja, okay.
Das ist möglich, das geht, genau.
Ah ja,
genau.
Wusste ich auch nicht.
Ja.
Mhm.
Also man muss auch dazu sagen, dass tatsächlich mittlerweile oder heutzutage halt AIDS im oder eine HIV-Infektion im beruflichen Kontext extremst selten ist. Also eigentlich gibt es gar keine Fälle mehr. Weil seit 1989 ist es halt auch so, dass es da Empfehlungen seitens der Berufsgenossenschaft gibt, wie in so einem Fall einer möglichen Infektion halt auch das zu handhaben ist.
Ja.
Und es gibt mittlerweile halt auch eine ganz gute medikamentöse Möglichkeit. Das heißt, sollte im beruflichen Kontext tatsächlich die Möglichkeit bestehen, dass man sich jetzt halt irgendwie angesteckt oder infiziert hat, dann gibt es eine 4-wöchige medikamentöse Therapie, die sogenannte PEP. Und die wird dann vollzogen, sodass im Grunde halt häufig tatsächlich gar keine HIV-Infektion mehr stattfindet.
Ach so.
Und von daher sind tatsächlich mittlerweile die Fälle im Promillebereich zu suchen, also unter 1%. Das stellt tatsächlich heutzutage gar keine Problematik mehr dar. Aber sie hatte sich 88 angesteckt, das heißt, das war noch vor davor und deswegen, wie gesagt, diese HIV-Infektion.
Ja,
genau.
Und ich nehme mal an, die Berufsgenossenschaft hat abgelehnt mit der gleichen Begründung wie damals auch. Also sie müsste sozusagen, oder nee, sie muss nicht nachweisen, Quatsch,
genau.
Sondern nee, es könnte ja auch sein, dass sie sich im privaten Umfeld angesteckt hat.
Genau,
okay.
Und dann haben wir Widerspruch eingelegt und haben gesagt, also das ginge so nicht, es müsste eine Gesamtwürdigung seitens der BG stattfinden.
Das finde ich auch schön, was ist denn eine Gesamtwürdigung?
Naja, der gesamten privaten und beruflichen Gründe und der Gegebenheiten müssen dann im Grunde gewürdigt werden und da muss halt geguckt werden, ist tatsächlich hier im beruflichen Kontext halt eher die Infektionsgefahr zu sehen. Und die BG sagte dann aber auch im Antrag, naja, es sei ja auch keine Indexperson bekannt. Eine sogenannte Indexperson ist halt
Person eine Person Null quasi.
Genau,
ja.
Also Patient Null, bei dem sie sich halt angesteckt haben kann.
Wo würden die das denn wissen?
Naja, die haben sich die Krankenhausunterlagen von damals halt kommen lassen.
Ach, die gab es zum Glück
noch. Die gab es noch.
Okay.
Aber man konnte halt tatsächlich nicht feststellen, dass der Patient, den die Frau Schmitz damals in diesem Kontext halt behandelt hat, wo sie sich diese tiefe Schnittverletzung halt zugezogen hat, auch HIV-positiv war. Weil das Problem ist natürlich halt, oder das Gute an der ganzen Sache ist, normalerweise brauchen ja Patientinnen und Patienten nicht mitzuteilen, ob sie auch an einer HIV-Infektion leiden oder ob
wenn sie
AIDS
im Krankenhaus
haben.
Behandelt werden.
Ja, genau.
Ah, okay.
Genau. Und selbst wenn Blut abgenommen wird, dann gehört das nicht zu diesen Routineuntersuchungen. Das heißt, es wird nicht automatisch
irgendwie
auf HIV getestet. Ne? So, das musst du halt als Patientin oder Patient musst du dem zustimmen. Ansonsten darf das nicht passieren. Und deswegen war nicht klar, hatte dieser Patient damals tatsächlich auch eine HIV-Infektion.
Also man konnte es nicht nachweisen, aber man konnte es auch nicht ausschließen. Also weil sie wusste das dann ja offensichtlich auch nicht, sondern sie konnte das für sich nur ausschließen.
Sie konnte es für sich ausschließen.
Durch ihr privates Umfeld, wo klar war, okay, da hat sie es irgendwie nicht her.
Genau.
Ne, dann diese Geschichte mit der Schnittverletzung, da liegt natürlich die Vermutung nahe, dass dieser Patient irgendwie vielleicht HIV-positiv war.
Genau.
Ja.
Und das war dann die Problematik und wir haben gesagt, nö, keine Indexperson bekannt, also von daher auch tatsächlich keine Anerkennung als Berufskrankheit.
Ah, also das heißt, sie haben nicht nur gesagt, naja, eigentlich kannst du es dir auch privat irgendwo zugezogen haben und außerdem, also das könnte ja sein, Unterstellung Nummer 1 und Unterstellung oder Feststellung Nummer 2 ist, zu der Zeit gab es ja offiziell niemanden im Krankenhaus, der HIV-positiv war, deswegen kannst du es da schon mal nicht herhaben.
Genau.
Ah,
genau.
Gut.
Und dann haben wir Widerspruch eingelegt und haben gesagt, also das ist ja totaler Quatsch. Ne? Also der Nachweis einer infizierten Kontaktperson legt zwar die Vermutung nahe, dass sie sich im beruflichen Kontext auch angesteckt hat, aber es ist nicht zwingend erforderlich. So. Und maßgeblich ist wieder die Gesamtwürdigung. Das haben wir dann nochmal wiederholt. Da hat sich die Berufsgenossenschaft allerdings auch wieder nicht drauf eingelassen, hat dann im Widerspruchsverfahren wieder abgelehnt. Das heißt, wir hatten dann einen negativen Bescheid, also einen Widerspruchsbescheid. Und Frau Schmitz war dann eigentlich schon wieder verzweifelt und sagte, das passt, ist genau das, was mir damals eigentlich auch schon passiert ist. Ich habe eigentlich keinen Nerv mehr und keine Kraft mehr. Und dann haben wir sie dann doch überredet, auch ein Klageverfahren anzustrengen.
Okay. Ja.
Weil das ist natürlich auch mal eine langwierige Geschichte. Also das mit dem Widerspruchsverfahren hat auch schon anderthalb Jahre wieder gedauert, weil sich die BG da halt auch echt ordentlich Zeit gelassen hat.
Und weil es ja wahrscheinlich dann noch irgendwie so ein Schnellverfahren war. Ne? Anderthalb Jahre ist ja irgendwie rasante Lichtgeschwindigkeit nahezu.
Genau. Und im Widerspruchsverfahren hat dann die BG nochmal gesagt, also man müsste Also es müsste zumindest der Nachweis gegeben sein, dass es irgendeine Kontaktquelle zumindest gegeben hat und die bloße Möglichkeit alleine reicht halt nicht aus.
Das haben sie im Widerspruchsverfahren
nochmal gesagt. Im Widerspruchsbescheid auch nochmal bestätigt und haben gesagt, nee, wir brauchen tatsächlich halt diese Indexperson und haben dann auch wieder nochmal gesagt, ne, wie gesagt, privates Umfeld könnte ja auch sein und solange sie das nicht nachweist.
So. Dumme Frage. Wie soll man sowas nachweisen?
Ja, es ist,
weißt du, also ganz ehrlich, wie soll man etwas nachweisen, dass man etwas nicht getan hat? Das ist ja quasi ein Ding der Unmöglichkeit.
Genau.
Ne?
Genau. Mhm. Also wie gesagt, wir haben dann die Klage eingereicht und haben dann im Klageverfahren auch nochmal darauf hingewiesen, dass es sich bei dieser Berufskrankheit, diese 3101, ne, so heißt die.
Was? Das ist also die
haben Nummern.
Die HIV-Infektion ist die 3101.
Also eine Berufskrankheit, die durch eine Infektionserkrankung.
Ach so, insgesamt jetzt nicht speziell
genau.
Also HIV,
wie gesagt, das kann
sondern
Hepatitis, HIV, okay. Auch Covid würde darunter fallen.
Ja.
Diese ganzen Erkrankungen.
3101.
3101, okay. Genau. Und da gibt es nämlich eine Besonderheit. Bei den anderen Berufskrankheiten ist es normalerweise so, dass du eine relativ lange Zeit der sogenannten Exposition haben musst. Das heißt, du musst dieser Chemikalie zum Beispiel halt über einen ganz, ganz langen Zeitraum halt ausgesetzt gewesen sein. Mhm. Das sind meistens halt über Jahre hinweg, damit überhaupt eine Berufskrankheit halt anerkannt werden kann.
Ja.
Weil man natürlich sagt, okay, wichtig ist ja der berufliche Kontext, die während der beruflichen Verrichtung und deswegen brauchen wir halt einen relativ langen Zeitraum. Mhm. Das ist natürlich bei diesen Infektionskrankheiten nicht so. Denn
wie soll es auch gehen? Ne?
Ich habe ein punktuelles Ereignis, wo ich mich halt angesteckt habe, infiziert habe. Das ist ein bestimmter Zeitpunkt, eine Sekunde und da infiziere ich mich.
Ja.
Und von da haben wir da natürlich nochmal ein ganz anderes Prüfschema. Das heißt, wir müssen nochmal ganz anders gucken und haben nicht diesen langen Zeitraum, in dem sich das halt erstrecken muss. Das heißt, ich muss eigentlich nur nachweisen, dass ich einer Infektion oder einem Infektionsrisiko in einem besonders hohen Maße gegenüber den anderen oder der normalen Bevölkerung ausgesetzt sein kann.
Und das
und das ist häufig halt in diesem beruflichen Kontext zum Beispiel, wenn ich im Gesundheitswesen arbeite, im Labor zum Beispiel halt
ich
arbeite.
Ich verstehe, weil da natürlich es viel häufiger passieren kann, dass ich mich irgendwie anstecke.
Genau,
ne?
Genau.
Im beruflichen Kontext.
Also wenn ich als Busfahrer tätig bin, dann kann ich mich mit solchen Erkrankungen natürlich halt eigentlich nicht
anstecken. Also jedenfalls nicht so einfach.
Nicht so einfach anstecken,
Verstehe.
Also ich brauche ein bestimmtes berufliches Kontext, das heißt, ich brauche halt eine bestimmte Tätigkeit.
Mhm.
Dann muss ich natürlich bestimmte Verrichtungen halt auch vornehmen. Also zum Beispiel halt jetzt als Ärztin in der Notaufnahme ist es so, ne, wenn ich halt irgendwie mit scharfen Instrumenten halt hantiere oder Blut abnehme, also so lange Hohlvenennadeln zum Beispiel halt benutze. Dann habe ich natürlich halt auch ein erhöhtes Risiko im Gegensatz zu anderen. Also wenn ich jetzt einfach
also
nur in der
Verwaltung.
Also der
Radiologe hat vielleicht dieses Risiko nicht,
halt
so,
nicht so
oder eben jemand in der Verwaltung.
Genau, aber jemand, der natürlich im OP steht und da im Grunde halt auch Organe, also ne, operiert.
Ja.
Ja, wir wollen nicht ins Detail gehen,
bitte,
ich bin da auch nicht so gut drauf, was das angeht, genau. So, und das muss halt nachgewiesen sein. Also, dass man halt ein besonderes, also im beruflichen Kontext ein besonders hohes Maß halt an Risiko halt einfach trägt.
Also die Wahrscheinlichkeit muss halt einfach gegeben sein.
Genau.
In einem besonders hohen Maße. Ja, aber ist doch super für Frau Schmitz, weil...
Für Frau Schmitz war das im Grunde halt tatsächlich super, weil wir gesagt haben, naja, okay, sie war in einem besonders hohen Maße tatsächlich halt diesem Ansteckungsrisiko halt ausgesetzt.
Mhm.
Weil sie hat damals in Hamburg, als sie als Ärztin im Praktikum tätig war, in der Notaufnahme gearbeitet.
Ja.
Und das ist zum Beispiel halt auch so ein Umfeld, da muss halt vieles ganz schnell gehen. Mhm. Es gibt Not-OPs, die durchgeführt werden müssen. Und sie hat ja dann im Grunde auch diese tiefe Schnittverletzung sich da während dieser Tätigkeit halt zugezogen.
Ja.
Und von daher war eigentlich klar, dass der berufliche Kontext gegeben war. Und dann spielt eigentlich der private Raum eigentlich kaum noch eine Rolle.
Ja, vor allen Dingen, wie willst du es nachweisen?
Also soll ich meine Sexualpartner halt irgendwie dann nachweisen oder soll ich nachweisen, dass ich kein Blut, bekommen habe oder verschiedene andere Sachen. Ich müsste ja im Grunde halt tatsächlich irgendwie für diesen Zeitraum, in dem das damals passiert ist, für einen bestimmten Zeitraum müsste ich ja nachweisen, dass im privaten Kontext da wirklich nichts vorgefallen sein
ja,
kann.
Ja, also wenn du mir erlaubst, würde ich an der Stelle gerne einen Schlenker machen, weil du hast das vorhin schon angesprochen. Mhm. Ne? Also dass HIV heutzutage höchstwahrscheinlich bei den Berufskrankheiten keine große Rolle mehr genau. spielt, weil die Infektionen wirklich sehr, sehr ne, im Promillebereich ja. Liegen. Aber du hattest ja schon Covid angesprochen. Mhm. Und da weiß ich gar nicht, wie da irgendwie so der Stand ist, weil die Problematik ist doch eigentlich dann die gleiche.
Ist ähnlich, also es ist ähnlich problematisch tatsächlich ja. halt auch. Und die Fälle, die bisher anerkannt worden sind, sind meistens dann halt auch nach den ähnlichen Zusammenhängen halt zu sehen, wie jetzt dieser Fall. Das heißt, es gibt zum Beispiel Fälle, wo wir Erzieherinnen haben, die sich in der Kita angesteckt haben. Mhm. Und wo das Gericht dann auch gesagt hat, die waren in einem besonders hohen Maße tatsächlich halt auch einem Infektionsrisiko in der Kita zum Beispiel
ja.
ausgesetzt.
Ja.
Du kannst da keine Indexperson, also keine Patientin oder keinen Patienten null festlegen, weil Kinder zu dem Zeitpunkt ja auch
ja,
gar
ja.
nicht getestet worden sind.
Ja, ja.
Da gab es ja gar keine Testpflicht. Das heißt, die Kinder sind teilweise ja auch mit Covid auch in die Kita gegangen, mhm. wenn sie jetzt soweit im Grunde symptomlos waren. Und da hat man zum Beispiel auch gesagt, da ist tatsächlich halt im beruflichen Kontext dieses erhöhte Risiko einfach zu sehen, dass man es dann anerkennen muss, dass sie sich möglicherweise auch im privaten Umfeld angesteckt haben könnten. Das ist auch wieder im Rahmen so einer Gesamtwürdigung zu sehen. Also jemand, der zum Beispiel halt irgendwie, das ist auch schwierig, ne? Also da gab es zum Beispiel den Fall einer Erzieherin, die konnte halt zum Beispiel nachweisen, ne? Ihr Sohn hatte eine chronische Erkrankung und sie sagte, bin alleinerziehend, ich habe mich sowieso im Grunde halt schon in meinem privaten Bereich wirklich halt auch isolieren müssen,
ja.
weil ich aus Angst, weil ich besonders vorsichtig sein musste und das kann eigentlich nur tatsächlich im beruflichen Kontext mhm. gewesen sein. Auszuschließen, dass sie sich vielleicht in einer Bahn oder im Bus angesteckt
ja, ja.
hat, kannst du dann natürlich
versucht
nie.
Versucht die BG das trotzdem irgendwie darauf zu schieben?
Ja, ja. Also die, mhm. also es ist tatsächlich so, dass es meistens wirklich auch eine Einzelfallbetrachtung dann halt ist und nicht so einfach ist. Hier brauchen wir aber auch wieder im Grunde halt diesen besonderen beruflichen Kontext, also auch wieder Gesundheitswesen oder hier wie bei der Erzieherin in der Kita, wo wir einfach ein besonderes Infektionsrisiko halt einfach haben, dem die Versicherten ausgesetzt waren. Also das ist im Grunde halt ähnlich zu sehen.
Das heißt, so jemand wie du oder ich, die hätten Schwierigkeiten.
Ja.
Also weil ich frage mich gerade, ne, ja. sowas, also damals war das ja einfach so, dass ne, man hat sich auch im beruflichen Umfeld einfach manchmal angesteckt, trotz Test,
ja.
trotz Impfung. Es ist tatsächlich auch
ja.
passiert. Wenn ich da eine Indexperson nachweisen kann, könnte das trotzdem was werden?
Nein, nicht bei uns. Also nicht bei uns, genau. Weil wir halt einfach nicht in diesem besonderen Risikobereich da im Büro gearbeitet haben. Ne? Du musst auch unheimlich viele mit vielen Menschen dann in Kontakt gekommen sein. Bei den Erzieherinnen ist es zum Beispiel halt auch so, die konnten teilweise ja auch gar keine Masken zum Beispiel tragen, um sich zu schützen.
Ja.
Weil wer mit kleinen Kindern arbeitet, der sagt ganz klar, also die Kinder haben keine Masken getragen und die Erzieherinnen meistens auch nicht, weil das natürlich ganz, ganz schwierig ist, dann halt gerade mit kleinen Kindern
ja,
dann
ja.
mit so einer Maske halt den ganzen Tag rumzulaufen.
Ja.
Das haben die wenigsten gemacht, weil es einfach überhaupt nicht möglich war.
Also weil ich befürchte, diese ne, die Problematik mit Corona oder Covid besser
ja.
gesagt, das wird noch massiv werden,
ja.
glaube ich, so in den,
ja.
in den nächsten Jahren.
Ja, ja.
Gerade so, ne, wenn man jetzt sieht, wie viele Long-Covid-Fälle
ja.
es tatsächlich auch gibt irgendwie. Ne, und das wird ja auch nicht besser, sondern wird auch noch schlimmer. Also von daher, glaube ich, werden sich die BGs aber auch schon auch nochmal mit dem Thema beschäftigen müssen. Was ist denn mit Berufen, die halt vielleicht dieses hohe Risiko nicht per se bürgen?
Hm.
Weil wenn ich, weiß ich nicht, in einer Besprechung sein muss oder bei einer Veranstaltung sein muss, weil es mein Job ist und da stecke ich mich bei einem Indexpatienten irgendwie an, dann ist das ja während meiner Arbeitszeit passiert, also während meines Jobs. Ne?
Ja, also es ist wirklich eine ganz schwierige Situation. Mhm. Momentan bei den Infektionskrankheiten wird, wie gesagt, halt einfach nochmal geguckt und wird darauf geachtet, in welchem beruflichen Kontext
okay.
arbeite ich eigentlich. So.
Okay.
Und das sind auch momentan die Urteile, die es gibt. Wir werden es sehen. Also momentan sind die Verfahren halt vor den Sozialgerichten oder vor den Landessozialgerichten.
Ne?
Und
ja.
es dauert ja, wir
ja,
wissen
ja,
das ja. Ne? Also so ein Widerspruchsverfahren bei der BG gerne mal ein Jahr.
Ja.
Und so ein Klageverfahren dauert halt auch ganz gerne mal 2 Jahre. Und dann, wie gesagt, die nächsten Instanzen sind dann häufig auch nochmal entscheidend.
Mhm. Okay, gut zu wissen. Aber dass da quasi Covid, dass da das Gleiche gilt wie bei HIV.
Genau, genau. Aber wie gesagt,
auch,
es sind immer Einzelfälle. Man muss immer gucken. Man muss immer genau sich den jeweiligen Fall angucken. Und man kann halt nicht immer von einem Fall auf den anderen schließen, weil einfach auch die Gegebenheiten häufig dann unterschiedlich
sind. Das heißt aber natürlich auch für Betroffene, die der Auffassung sind, dass sie da irgendwie in das Raster reinfallen, einfach mal zum SoVD kommen und gucken lassen. Also das Ganze einfach mal bewerten lassen.
Genau.
Weil tatsächlich, vielleicht ist die individuelle Situation tatsächlich so.
Und passt dann.
Dass man da einen Antrag stellen könnte oder Widerspruch einlegen könnte und sowas. Ne?
Genau.
Okay. Das nur nochmal als kleiner Exkurs zum Thema Covid. Die Frau Schmitz.
Ja.
Im Klage für sie eingereicht.
Ja, genau.
Da war sie bestimmt froh, aber wahrscheinlich auch entgenervt, ne?
Total entgenervt, das dauerte halt einfach. Und wie gesagt, wir haben die Klage dann nochmal begründet, so wie ich das halt auch eben nochmal erläutert habe, ne? Dass wir gesagt haben, okay, also die ganzen Voraussetzungen sind halt tatsächlich bei ihr erfüllt. Und aufgrund dessen ist es halt so, dass bei ihr die HIV-Infektion auch als Berufskrankheit anzuerkennen ist.
Mhm.
Und letztendlich hat uns dann das Sozialgericht dann halt auch Recht gegeben und hat gesagt, ja, das ist tatsächlich hier so, dass dass die Berufskrankheit auch anerkannt ist.
Mhm.
So, und das war natürlich halt gut für sie. Aber wenn man sich mal überlegt, was das halt für ein Zeitraum jetzt war, sie hat sich 88 damit angesteckt.
Mhm.
Und dann 2012 hat sie dann tatsächlich erst die Anerkennung bekommen. Das ist also wirklich halt im Grunde ein langer, langer Weg gewesen.
Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, sie hat es halt auch ruhen lassen, ne? Das muss man ja sagen, ne? Also sie hatte dann, dass das Verfahren sich so lange gezogen hat, sondern sie hat es natürlich ruhen lassen.
Genau.
Aber das ist ja ganz häufig so. Ich glaube, das war auch bei unserem damaligen Fall so, als es um den Arbeitsunfall?
Arbeitsunfall.
Also nicht Berufsunfall.
Nee.
Jetzt bin ich ganz durcheinander. Arbeitsunfall.
Mhm.
Als es um den Arbeitsunfall bei dem Überfall im Supermarkt ging, man muss ja auch erstmal irgendwie die Kraft haben.
Genau.
Und mit dem Ganzen irgendwie zurechtkommen, bevor man sich mit solchen Dingen irgendwie auseinandersetzt.
Mhm.
Und dann halt so die ganzen Antrag gestellt, abgelehnt, Widerspruch eingelegt, abgelehnt. Und dann weiß man schon irgendwie so, das Verfahren, das Klageverfahren wird ewig dauern und so. Und wenn es einem vielleicht auch nicht gut geht oder man sich auch nicht ewig und immer und ewig damit beschäftigen möchte, weil, wie Frau Schmitz vielleicht, sie war gut eingestellt, eigentlich war die Krankheit so wahrscheinlich in ihrem Alltag kein Riesenthema, ist das natürlich auch nochmal, das muss man nochmal, muss man nochmal von vorne anfangen und das alles nochmal irgendwie rausholen. Also von daher ist das auch nicht ganz so einfach.
Nein,
und
nicht.
Ich habe ja auch schon so das ein oder andere Schreiben der Berufsgenossenschaften gesehen, ne? Schöne Grüße gehen raus. Die sind ja auch tatsächlich so vom Ton her, ich sag mal, eher deutlich. Also ich empfand das jedenfalls immer wirklich als sehr, 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 sehr. Herr Rüde ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber die sind schon, sachlich ist eine Untertreibung, die sind halt wirklich schon sehr, sehr deutlich auch im Ton und sehr fordernd auch im Ton.
Ja.
Und ich kann mir schon vorstellen, dass man dann halt häufig auch das Gefühl bekommt, vielleicht habe ich auch gar nicht so das Recht oder offensichtlich steht mir das tatsächlich nicht zu. Und deswegen, vielleicht geben dann manche tatsächlich auch auf.
Ja, natürlich. Also das macht ja auch mürbe irgendwo, ne?
Genau,
du hast
das
halt
meine
eine Erkrankung,
ich.
Die du halt irgendwie im beruflichen Kontext zugezogen hast. Und du leidest ja auch drunter, hast vielleicht Schmerzen und bist halt irgendwie dann auch in ambulanter Behandlung und sagst dir halt, warum kann die BG das nicht einfach anerkennen? Und manchmal liegen diese Fakten halt wirklich einfach auch klar auf dem Tisch und trotzdem musst du so lange kämpfen. Ne? Auf der anderen Seite, das ist halt unser System irgendwie, ne? Dass die Leistungsträger ja grundsätzlich auch in anderen Bereichen einen sehr, sehr rüden Umgangston einfach auch haben, ne? Dass man immer das Gefühl hat, man ist eigentlich eher Bittsteller und das sind ja auch, sag mal so, Versicherungsbeiträge, ne? Also
es ist ja nicht so,
dass es halt irgendwie.
Man greift da ja nichts ab, was einem nicht irgendwie zustehen würde.
Klar müssen die ordentlich prüfen, ne? Das ist auch in Ordnung, auch die Voraussetzungen.
Ja, also verlangt ja auch niemand, dass sie das einfach alles so durchwinken, aber.
Der Umgangston könnte sich tatsächlich mal ein bisschen ändern.
Ja, und ein bisschen,
schönen Gruß.
Genau, schönen Gruß und vor allen Dingen mal ein bisschen schneller werden, ne? Also weil wirklich, also ich weiß ja, ne, von dir oder von den anderen Kolleginnen und Kollegen, auch so ein Widerspruch. Letztens habe ich einen gesehen von einem Kollegen, der hat irgendwie, der Widerspruch, ein Jahr, Von der deutschen Rentenversicherung. Ja, ja. Auch da, schöne Grüße. Ne? Ein Jahr lang wartest du auf irgendwie eine Entscheidung zu deinem Widerspruch. Und das bei den Berufsgenossenschaften und so ist das ja Usus. Ja. Also da denkst du bei anderthalb Jahren ja schon, heieiei, da waren sie aber schnell dabei irgendwie. Fix, ne?
Genau. Ja.
So. Also von daher an dieser Stelle, ne, alle Menschen, die das betrifft, nicht entmutigen lassen.
Nein.
Ne, nicht von vornherein denken, ach, für mich kommt das sowieso nicht in Frage. Weil es eben eine Einzelfallentscheidung häufig ist, einfach mal zu uns zum SOVD kommen. Und
neutrale Person.
Genau, also uns dann in dem Fall. Einfach mal den Fall durchchecken lassen und nochmal schauen lassen, ob man nicht doch irgendwie nochmal irgendwie was machen könnte oder was irgendwie.
Sieht man ja in dem Fall auch, ne?
Genau, also ne, ich finde, Frau Schmitz ist ja auch irgendwie ein gutes Beispiel dafür, dass auch nach einigen Jahren, und das fand ich wirklich, ist ein guter Hinweis, das wusste ich noch nicht, dass ich das nicht sofort nach Infektion irgendwie alles regeln muss, sondern dass ich auch noch Zeit habe, das irgendwie zu regeln. Das ist nochmal ein guter Hinweis für mich und auch für alle Hörerinnen und Hörer, glaube ich. Und dann freuen wir uns mit Frau Schmitz, würde ich sagen, auch wenn der Fall schon ein bisschen her ist. Ich nehme mal an, sie war dann auch dementsprechend erleichtert.
Auf jeden Fall.
Ja, ne?
Ja.
Nach so einer Zeit irgendwie.
Ja.
So, meine Liebe, bevor wir jetzt zu unserem heutigen Gast kommen, auf den ich mich schon sehr, sehr freue, auf den ich schon sehr gespannt bin, kommen wir zur heutigen Zahl.
Zahl des Schreckens oder der Hoffnung. Das ist unsere Zahl zum heutigen Thema.
So, ich glaube, es ist eher eine Zahl des Schreckens. Erster Hinweis für dich.
Ja. Uiui. Rate mal.
Und die Zahl ist 15.
Ja, Prozent.
Yay! Ja, ich mach's ja auch einfach, ich muss da mal irgendwie ein bisschen, aber es ist tatsächlich auch schwierig, weißt du, sind es irgendwie 349.000, dann weißt du, dass es nicht Prozent sind. Und wenn es irgendwas Niedriges ist irgendwie, dann weißt du, es sind Prozent. Es ist einfach wirklich nicht so easy.
Das ist richtig.
So, aber was sind das denn? Also ja, hurra, es sind 15%, das hast du sehr gut erkannt.
Ja.
Und es ist eher die Zahl des Schreckens. Was glaubst du denn, was das für 15% sind?
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich nur 15% der HIV-Positiven diskriminiert fühlen.
Nein.
Keine Ahnung.
Ha. Also ich habe gedacht, ich habe irgendwie im Intro sowas schon mal irgendwie erwähnt und habe gedacht, ich habe mich verquatscht. Es ist tatsächlich so, dass das RKI für 2023 15% mehr Neuinfektionen mit HIV festgestellt hat als im Vergleich zum Vorjahr.
Ah, okay.
Und vor allen Dingen tatsächlich, also früher galt ja HIV eher so als die Krankheit, ne, von der in erster Linie homosexuelle Männer betroffen waren. Und jetzt ist es aber so, bei diesen 15% plus ist auch ein großer Anteil an Heterosexuellen und Drogenabhängigen dabei.
Ah, okay.
Und ich fand ehrlich gesagt diese Zahl relativ erschreckend und nochmal einen guten Beweis oder Hinweis dafür, dass das Thema eigentlich viel mehr noch in die Öffentlichkeit muss, weil ich mich, da werden wir wahrscheinlich auch mit unserem Gast nochmal drüber sprechen, wie es kommt, dass sich wieder mehr Menschen in Deutschland wohlgemerkt anstecken.
Ja, ja.
Also
ja,
die Zahlen weltweit sind natürlich bei Weitem irgendwie erschreckender, aber 15% mehr in Deutschland als im Vergleich zum Vorjahr. Da gibt es sicherlich ein oder zwei Erklärungen oder Gründe für, die würde ich natürlich gerne von unserem Gast hören.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz fand ich das ehrlich gesagt ziemlich erschreckend, weil 15%, das ist schon nicht wenig.
Das ist viel, finde ich auch.
Und deswegen würde ich sagen, dann holen wir ihn doch einfach mal dazu und begrüßen ihn bei uns auf dem Ponyhof.
Wir freuen uns, dass er den Weg zu uns gefunden hat. Heute bei uns zu Gast.
Sebastian Bartke, hallo, guten Tag, willkommen auf dem Ponyhof.
Hallo, schön bei euch zu sein.
Hallo.
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 Sebastian, mein Lieber, schön, dass du da bist. Du bist selber der Fachmann in Sachen HIV, denn du bist selbst seit über 10 Jahren HIV-positiv und seit, ich glaube, 2015 in wechselnden Positionen und mit verschiedenen Aufgaben und Aktivitäten im HIV-Kontext unterwegs.
Genau, also seit 2014, genauer gesagt seit Sommer, Anfang 2014, das war mein Infektionszeitpunkt. Mhm. Und das ging damals auch alles relativ schnell, also ganz klassisch, nach 3 Wochen hatte ich sämtliche HIV-Symptome, die man nachlesen kann. Das hat mich damals gar nicht zu einem Arzt bewegt, ehrlicherweise. Ich habe das irgendwie verdrängt. Und ich hatte so ein komisches Geschwür auf meinem Geschlechtsteil und das hat mich zum Arzt bewegt. Okay. Und da kam damals die Syphilis raus und drei Tage später, weil man mich gefragt hatte, wollen wir mal vorsichtshalber noch einen HIV-Test machen. Dann das noch als Co-Infektion obendrauf. Das war sozusagen damals mein Start. Voller Angst. So ein bisschen, also wirklich Wissen hatte ich damals nicht. Und musste dann auch erstmal ganz schnell googeln und habe dann gegoogelt und okay, Syphilis lässt sich mit Penicillin sehr schnell behandeln, dann ist es weg. So, da war es schon mal
ein Problem weniger.
Ein Problem weniger. Und HIV, ich hatte es noch so im Hinterkopf, das ist doch eigentlich nicht wegzubekommen sozusagen. Ja. Und google und finde immer nur einen einzigen Satz, der mir damals ins Gesicht sprang und Kondome schützen vor einer HIV-Infektion. Und ich dachte dann, ja, das nützt mir jetzt überhaupt nichts. Das war damals mein Start tatsächlich. Und nachdem ich dann ein Jahr mit Depressionen zu tun hatte und mich irgendwie selber aus der Depression herausgewunden hatte, habe ich beschlossen, mein Leben komplett umzumodeln und was Neues zu machen. Und so bin ich in die AIDS-Hilfe gekommen, eigentlich mit einem Praktikum. Habe dann sehr schnell beschlossen, ich studiere ein zweites Mal. Also vom eigentlich habe ich drei Berufsausbildungen, wenn ich das mal benennen kann. Ich bin
sehr gerne.
Ausgebildeter Rechtsanwaltsfachangestellter. Ich bin Diplom-Ingenieur, Architekt, habe mein Diplom tatsächlich auf Städtebau gemacht. Habe dann so ein bisschen als Lebemann gelebt, weil das hat mir irgendwie in dem Berufsbild Architekt damals auch keinen Spaß gemacht. Das ist nicht so, die meisten stellen sich da was ganz was Tolles drunter vor, und das ist aber mehr Schlauchen und Arbeiten und wenig verdienen.
Ja.
Und dann halt mit der HIV-Infektion bin ich dann auf die Idee gekommen, in den sozialen Sektor zu wechseln. Und mein bester Freund damals, der hat mich so ein bisschen verstärkt. Ich wollte erst so, was man kennt, sozialer Sektor, Kinder- und Jugendbereich.
Ja.
Und der kam ja aus dem Bereich, ja, dieser Basti, da sehe ich dich nur wirklich nicht. Geh mal zur AIDS-Hilfe. Ja. Da bist du am besten aufgehoben. Ja. Und da hat er recht gehabt. Also es hat am Anfang war das wie eine Art Selbsthilfe für mich selbst, tatsächlich. Und das wurde dann immer professioneller und dann nochmal das soziale Studium obendrauf. Und seit 2019 arbeite ich hier in Hannover für die Hannoverische AIDS-Hilfe als Sozialarbeiter.
Total super.
Also was für ein krasser Werdegang. Aber
ja, ein bisschen. aber manchmal muss das ja das Leben sein.
Das Leben ist nie geradeaus, sage ich so vielen immer, sondern es hat Ecken und Kanten. Ja, und ich glaube, es ist viel wichtiger, dass man immer weiter irgendwie was macht und nicht den Kopf in den Sand steckt.
Das ist ein sehr gutes Motto. Ich würde trotzdem gerne mit einer nicht so positiven Frage einsteigen, wenn ich darf. Wir hatten auch in der Vorbereitung das Gefühl, dass Menschen, die HIV haben, obwohl die Krankheit schon ungefähr 40 Jahre alt ist, immer noch in unserer Gesellschaft stigmatisiert und diskriminiert werden. Woran liegt das? Also du hast ja erstmal als Person, die auch infiziert ist und dann eben durch deine Tätigkeit bei AIDS-Hilfe da auch, glaube ich, ganz gute Antworten drauf. Aber das war was uns wirklich völlig schleierhaft war.
Kann ich auch gleich ein paar Beispiele von benennen, dass es ein bisschen bildlich deutlicher wird. Aber ich glaube, bei dem Thema müssen wir ein bisschen mit Sprache und Begrifflichkeiten anfangen tatsächlich. Als erstes müssen wir ein bisschen Infektion und Krankheit auseinanderhalten, weil AIDS wäre dann die Krankheit, wenn es wirklich ausbricht, wenn wir es nicht therapieren. Und das ist wirklich was ganz Schlimmes, an der man stirbt.
Ja.
Ohne Wenn und Aber. Ja. Und HIV ist das Virus, mit dem man sich infiziert, entweder auf dem sexuellen Weg oder intravenöse, Drogengebrauchende auf dem Weg. Also AIDS, das kennen wir seit ungefähr 40 Jahren, aber HIV-Infektion aus dem heutigen Forschungsstand, wissen wir, ist älter. Anfang des 20. Jahrhunderts hat sich HIV von einem affenähnlichen Virus, SIF, Simiant Immunodentifies Virus, entwickelt.
Ja.
Also da ist etwas von der Tierwelt auf Blutweg, entweder hat man also Affenfleisch gegessen oder durch einen Kampf oder einen Biss, wie auch immer, es muss ein Blutaustausch gewesen sein. Viren mutieren, vielleicht erinnern wir uns ein bisschen noch an Biologieunterricht. Und dieses affenähnliche Virus ist einfach dann in den menschlichen Körper gelangt und ist dann zu das, was wir HIV heute nennen, mutiert. Das wissen wir aus der heutigen Forschung. Aber so richtig los vom Bild her ging es ja Ende der 70er Jahre in den USA, Anfang der 80er Jahre auch hier in Europa, in Deutschland. Und das, was wir damals gesehen haben, waren die AIDS-Fälle. Ne, also junge Männer, die relativ schnell Krebserkrankungen hatten, gestorben sind. Die Wissenschaft, bevor man überhaupt Anfang den Namen AIDS hatte oder diesen Begriff hatte, hat die Wissenschaft sogar von einem GRID geredet, einem Gay-Related Immunodentified Virus. Und damit war die Schwulenkrankheit auch
okay,
schon
alles klar.
Das Stigma so ein bisschen gemacht. Ne?
Ja, ja.
Und dann hat man sozusagen herausgefunden, es betrifft ja doch nicht nur junge, schwule Männer, sondern eben auch Drogengebrochene und Frauen und Mutter-Kind-Übertragung müssen wir da nochmal ein bisschen dran, im Grunde genommen alle. Und irgendwie hat man sich dann auf AIDS geeinigt in der Wissenschaft. Und das eigentliche Virus hat man erst, nachdem man das Krankheitsbild AIDS schon kannte oder beschrieben hatte, erst viel später herausgefunden, dass das HIV sozusagen der Auslöser dafür ist. Das hat man später gefunden. Die meisten Menschen, das erlebe ich auch heute noch, verwechseln immer ein bisschen HIV und AIDS und halten das zusammen. Also es gibt zum Beispiel, ich mache ja die Antidiskriminierungsarbeit hier bei uns in der Hannöverschen AIDS-Hilfe, und es gibt ein Beispiel, wo der Arzt zu einer HIV-positiven Person dann gesagt hat, er solle doch bitte aufpassen, dass sich die schwangere OP-Schwester nicht mit AIDS infiziert. Und anhand dieses schrägen Satzes weiß man schon, irgendwie fehlt es da an wirklich Wissen. Weil man infiziert sich nicht mit AIDS, sondern mit HIV.
Vor allem der Arzt sagt.
Genau. Ne? Und das ist eben immer so ein bisschen das Skurrile. Also ich will nicht sagen, allgemein Ärzte oder medizinisches Personal, die diskriminieren ja nicht alle. Da gibt es wundervoll aufgeklärtes Personal, die toll damit umgehen. Aber wenn ich mir halt meine Fälle anschaue, dann kommen die meisten Fälle eben aus dem medizinischen
Bereich.
Ist das so?
Ja,
ist tatsächlich so. Oh. Und wenn ich dann ein bisschen genauer hinschaue, welche medizinischen Richtungen, dann sind es komischerweise immer orthopädische Richtungen. Also
hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht gedacht.
Chirurgische Richtungen, so die Bereiche, wo dann immer so skurrilste Sätze kommen, Zahnmedizin auch natürlich, aber ich habe sehr viel aus den chirurgischen Bereichen, wo es eigentlich um Schulterbeschwerden, Fuß ist kaputt geht oder so, und da wird ein Drama draus gemacht und zu HIV, aber da kann man nachher nochmal ein bisschen was erzählen. Ich wollte aber eigentlich auf die Begrifflichkeiten eingehen. Was ich ganz oft noch erlebe, ist der Sprachgebrauch, die AIDS, und jetzt kommt die Kranken dran, nochmal bewusst.
Ja.
Klar, AIDS ist die Krankheit, und wenn man wirklich AIDS hat, das ist auch kein Zuckerschlecken, das muss man wissen. Und ja, es ist eine Krankheit, aber im Sprachgebrauch verstärkt man das nochmal, dieses schlimme AIDS, indem man nochmal die Kranken dranhängt.
Ja.
Und man muss wissen, was man mit den heutigen Therapiemöglichkeiten erreichen kann. Man kann diese Leute tatsächlich wieder zurückholen in die chronische HIV-Infektionsphase. Also es ist nicht gegeben, dass man wirklich an AIDS stirbt, wenn man dann noch mit der Therapie beginnt, kann man die Leute gesundheitlich ein bisschen wieder zurückholen. Ne? Es gibt ein paar, da kann man sich die RKI-Zahlen angucken, ein paar schaffen es dann vielleicht auch nicht, aber das ist nicht mehr so wie mit den 80er Jahren zu vergleichen, wo alle gestorben sind, wie die Fliegen, sondern heute ist es dann eher selten, oder man sieht dann die Fälle nicht, die wenigen Fälle. Und die meisten holt man selbst im AIDS-Stadium, selbst mit nur noch ein paar Helferzellzahlen, wieder zurück in die chronische HIV-Infektionsphase.
Ja, okay.
Das gleiche bei HIV, ein Akronym, oder AIDS hat ja von Anfang an auch medial für Ausgrenzung gesucht. Ne? Das war ja von wuchernden Bildern umstellt.
Ja, ja,
also die veröffentlichte Meinung wurde dann auch ein bisschen zur öffentlichen Meinung. Das muss man einfach so wissen, was da so.
Aber weißt du, Sebastian, das ist ja Jahrzehnte her.
Ja.
Weißt du, und deswegen haben wir uns auch irgendwie gefragt.
Genau. Okay. Ängste, Nichtwissen.
Nicht wissen wahrscheinlich.
Ne? Ja, ich habe irgendwas mal gehört, was vielleicht falsch ist. Das hat man verinnerlicht. Das produziert man wieder dann heraus. Daher kommt das so ein bisschen, genau wie bei den HIV-Infizierten. Und dann hängt man infiziert dran. Was impliziert denn infiziert? Das ist sowas wie eine Gefahr. Oh Gott, er ist infiziert, eine Gefahr. Plus Abstand halten, möchte ich nicht anfassen oder so. Ne? Oder das Wort Betroffene, das wird ja eigentlich so ohne einen weiteren Hintergrund gerne benutzt.
Wir sagen das leider auch.
Ja, das stimmt.
Und trotzdem, viele Positive haben dazu was erarbeitet. Und für uns ist das so, Betroffenheit impliziert Leid und Schmerz. ganz ehrlich, ich leide nicht an meiner HIV-Infektion und ich habe auch keine Schmerzen. Ich habe Schmerzen, wenn mir einer blöd kommt wegen meiner HIV-Infektion. Wenn einer meint, mich nicht mehr angucken, also das hatte ich tatsächlich einmal gehabt, 2016 war das, einen tollen Sexpartner gehabt oder dachte ich, das wird ein toller Sexpartner. Wir haben eine Woche gedatet und dann lagen wir nach einer Woche zusammen im Bett und ich hatte ein Anfallsgefühl von Ehrlichkeit, um ihnen mitzuteilen, dass ich HIV-positiv bin und in Therapie, darüber müssen wir heute noch reden, weil die Therapie macht nämlich eine Nicht-Infektiosität, das begreift immer keiner. Also es bedeutet, ich bin nicht, ich kann das Virus nicht mehr weitergeben, ich bin nicht ansteckend. Und das hat denjenigen nicht interessiert, der ist aufgestanden, der hat mich nicht mehr angeguckt und nicht mehr mit mir geredet, obwohl ich den angeschrien habe, er soll mal bitte einen Satz zu mir sagen. Nix. Und das schmerzt in der Seele. Aber ansonsten leide ich nicht und habe auch keine Schmerzen.
Aber was ist das bei ihm gewesen? Ist das Angst?
Das sind Ängste.
Also weißt du, weil ich kann das verstehen. Sprache und Wording ist wichtig. Und wenn du das über den Begriff AIDS-Kranke sagst, aber zum Beispiel bei Krebskranken haben wir Mitleid. Wenn jemand eine Krebserkrankung hat, dann hat man Mitleid. Und ich habe immer so das Gefühl jetzt auch gerade so in der Vorbereitung bei einer HIV-Infektion, und da sprechen wir nicht über AIDS, sondern bei einer HIV-Infektion ist das viel so, na selber schuld auch, ne?
Ja, genau.
Oder was ist das?
Genau, und jetzt kommt der nächste Aspekt, der da hineinkommt, Moral. Also wir müssen uns nochmal, Anfang der 80er Jahre war Homosexualität noch nicht gesellschaftsfähig. Das war sehr ausgrenzend. Und die meisten auch heute, klar, wenn man sich die AKI-Zahlen anguckt, ist die größte Gruppe weiterhin die Männer, die Sex mit Männern haben.
Du, aber entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Wir hatten es vorhin bei unserer Rubrik zur heutigen Folge. Das RKI sagt auch, die Gruppe der Heterosexuellen ist größer geworden, die sich anstecken.
Oder auch nicht. Also was mich immer ein bisschen nervt, ist, wenn ich so Medienberichte mir anhöre, und da kommt das dann meistens vor, so ein bisschen so eine panische, man arbeitet gerne mit panischen Überschriften, damit die Leute vielleicht überhaupt...
Das waren glaube ich tatsächlich die RKI-Zahlen, die wir...
Aber schaut euch doch mal die absoluten Zahlen in den RKI-Zahlen genau an.
Ja.
Das ist minimal so um ein paar nach oben.
Nee, also, was wir einfach nur sagen wollten, ist, das ist doch, du hast es vorhin Schwulenkrankheit genannt.
Ja,
das ist doch gar keine Schwulenkrankheit.
Nein, ist es nicht, aber so hat ja die Wissenschaft das beschrieben am Anfang.
Ja.
Und bei den Heterosexuellen, da steigt es schon ein bisschen, aber wenn man sich das in absolute Zahlen anguckt, dann ist das nicht exorbitant sondern ich will jetzt nichts Falsches sagen, 10 mehr oder so als im Vorjahr. Oder guckt euch bitte da nochmal an, und bei den Drogengebrauchenden genauso. Was ich tatsächlich, ich mache ja auch viel Testberatung, Telefonberatung bei uns. Was ich viel feststelle ist, gerade aus dem heterosexuellen Bereich, die Leute haben viel mehr Angst über eine bakterielle Infektion wie Chlamydien. Da drehen die Leute förmlich durch und HIV interessiert die gar nicht.
Wirklich?
Okay. Teilweise, wo ich dann sage, wollen wir nicht lieber, also ich mache ein Beispiel, neue Beziehung, da kommen die meisten aus dem heterosexuellen Bereich zu uns. So, nun haben sie mal gelernt, okay, eine neue Beziehung macht vielleicht Sinn, sich mal auf Infektionen zu testen, und dann brüllen sie voller Panik rum, sie brauchen alles, einen kompletten Test auf alles, wo man sich denkt, wozu? Epidemiologisch, dann hört man so ein bisschen hinein, okay, was ist das für eine Person? Ist sie in bestimmten Zielgruppen unterwegs? War sie im Ausland unterwegs, wo die Prävalenzzahlen viel höher sind, Osteuropa, Russland beispielsweise? Nee, gar nichts. Sie kommen aus langjährigen monogamen Beziehungen und brauchen jetzt alles. Aber da ist doch gar nichts zu erwarten an Infektionen. Ja. Wo ich dann immer sage, das einzigste Logische wäre jetzt nochmal einen HIV-Test zur Sicherheit zu machen, auch wenn wir vielleicht nichts erwarten können. Das wäre so das Logischste überhaupt. Weil wenn du HIV-positiv bist, A, bist du das ein Leben lang. Alles andere, da gibt's Antibiotika und Penicillin und weiß der Geier was. Ne, das kriegt man schon irgendwie weg. HIV bleibst du halt ein Leben lang. Und deswegen macht da immer ein Test nochmal Sinn. Und die meisten haben Angst vorm Test, witzigerweise, weil sie Angst haben, was ist, wenn ich HIV habe? Und dann antworte ich immer, sei froh, wenn du wüsstest, dass du HIV hast.
Ja. Weil dann kann man es behandeln.
Dann
ne?
Die Möglichkeit zur Therapie gibt und ein langes Leben verspricht, ein gesundes Leben, ein lebbares Leben. Wenn du das jetzt einfach nur vor Angst verschleppst, und auch das sehen wir in den RKI-Zahlen, also schauen wir uns mal an, da gibt es eine Dunkelziffer. Also das RKI geht von ich glaube, Pi mal Daumen 8800 Menschen aus, die theoretisch jetzt schon HIV in sich tragen, aber noch nichts von ihrer HIV-Infektion wissen. Mhm. Also wie schlimm ist das? Oder ein Drittel, und das bleibt jedes Jahr gleich, das ist auch total skurril, ein Drittel der Infektions-Neudiagnosezahlen wird es aufgeklärt, wenn die schon einen fortgeschrittenen Immundefekt haben. Also sehr, sehr spät, sehr fortgeschritten. Ja. Ein Sechstel ist, wenn es auffällt, bereits schon im AIDS-Stadium. Oh. Das kriegt man mit den Therapien wieder zurück, in die chronische HIV-Infektionsphase. Ja. Aber wenn man schon so fortgeschritten ist und dann erst mit der Therapie anfängt, da hat HIV schon sehr, sehr lange im Körper gewütet und auch sehr, sehr viele Schädigungen angerichtet. Ja. Ne, das muss man immer ein bisschen dazu wissen. Und diese Zahl mit einem Drittel, die ist jedes Jahr gleich. Und deswegen ist so der Hinweis, Mensch, lieber einmal mehr auf HIV testen, als gar nicht zu testen. Und ganz interessant, das will ich wenigstens mal sagen, lieber, also es ist doch besser, wenn man weiß, dass der oder die Gegenüber, wenn man jetzt ein neues Date hat, wenn man zufällig im ersten Gespräch weiß, hey, okay, die Person ist HIV-positiv, dann besteht auf jeden Fall eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, weil 99% der aufgedeckten Fälle sind in Deutschland einfach in Therapie, dass die Person in Therapie ist.
Ja.
Das heißt, von der Person geht überhaupt keine Infektionsgefahr aus. Während ein anderer Mensch, wer sagt, also ich war noch nie testen oder ja, ich hatte ein paar sexuelle, aber vor 10 Jahren hatte ich mal einen HIV-Test, ansonsten nie wieder oder so. Woher kannst du dir dann sicher sein, dass die Person kein HIV hat? Verstehst du so ein bisschen von der Logik? Also ich will die Logik,
mehr Sicherheit für mich tatsächlich. Ne?
Weil das wird ganz gerne immer HIV-Positiven, ist das dann immer so das Bild, schmuddelig und ansteckend und so eine bestimmte Stigma-Ecke. Ja, woher wisst ihr das denn bei angeblich in Anführungsstrichen nicht positiv, dass sie auch wirklich nicht HIV-positiv sind.
Also nur weil ich nicht teste, heißt es nicht, dass ich das nicht habe, ne?
Genau, es gibt eine Dunkelziffer. Okay, legen wir die Zahl mal in Deutschland ein bisschen um. Wir sind ungefähr 84 Millionen Einwohnerinnen.
Ja.
Dann sind 8800 Dunkelziffer irgendwo bei 0,1.
Ja. Weiß ich nicht, ich bin in Mathe nicht so gut, aber verschwindend gering.
Also die Zahlen in Deutschland sind zum Glück nicht so exorbitant. Ja. Und jetzt muss man einfach wissen, das ist ein bisschen das Leid, wenn zum Beispiel Kriegsregionen, gucken wir uns mal Ukraine an, wenn Leute vielleicht nicht mehr an die Medikamente kommen. Gucken wir uns politische Repressalien an, Russland. Das ist, also wenn man weiß, dass das schon politisch auch verächt, also da gibt es auch HIV-Medikamente, so ist es nicht, aber die reichen halt, was ich gelesen habe, nicht für alle. Und du wirst ja stigmatisiert und du musst Angst haben, wenn deine HIV-Infektion beim Arzt herauskommt, dass du dann auf irgendwelchen staatlichen Listen kommst und dann irgendwelche Nachteile vielleicht hast. Das führt eher die Leute dazu, sich überhaupt nicht testen zu lassen, wenn du schon weißt, du hast solche Probleme.
Ja.
Deswegen, ich plädiere, und das, ich glaube, das läuft in Deutschland auch ganz gut, wirklich immer für einen offenen Umgang. Keine Vorteile zu schüren, nicht mit der Moralkeule zu kommen, sondern wirklich einzuladen auf einen HIV-Test. Und was ich auch feststelle, die meisten wissen gar nicht, dass man einen sogenannten HIV-Selbsttest, der in jeder Apotheke kaufen kann.
Ja.
Da muss man eben nur eine diagnostische Lücke von 12 Wochen einhalten. Diagnostische Lücke, ganz kurz erklärt, weil das auch viele nicht wissen. Ich hatte heute Sex ohne Kondom, kann also den Test erst in 12 Wochen machen.
Ja.
Das wäre das Einfachste. Oder es gibt so ein paar Teststellen oder dann doch mal ganz deep mit dem Arzt drehen. Ja, bei den STIs ist das schon wieder schwierig, wenn die Menschen keine
Symptome haben. Also ich kenne das einfach beim Gesundheitsamt.
Gesundheitsamt beispielsweise oder wir als Checkpoint. Wir haben unsere Testmöglichkeiten so weit ausgebaut, wir haben jetzt jede Woche einen Testabend. Man muss sich dafür anmelden.
Ja.
Wir haben sogar über den, das wird vom niedersächsischen Ministerium für, wie heißt das, Sozial, Gesundheit, Arbeit und Gleichstellung finanziert. Über unseren Landesverband ist das verteilt worden, dass wir den HIV und Syphilis und Hepatitis C Schnelltest kostenfrei anbieten können.
Okay.
Ja. Also es gibt Möglichkeiten. Ne? Und dann muss man gucken, also wer sexuell aktiv ist, damit meinen wir jetzt nicht unbedingt die monogame Beziehung, da reicht einmal am Anfang der Beziehung mal einen Test zu machen.
Ja. Und dann sollte es okay sein. Ne? Ja.
Aber wer wechselnde Sexualpartner, Partnerinnen hat, wenigstens einmal im Jahr mal zumindest erstmal über eine Beratung das abklären, das ist das Erste, und dann gegebenenfalls testen. Das ist immer das Beste. Infektionen egal ob bakteriell, virologisch, wie auch immer, sind nie auszuschließen, gerade im Sexuellen. Gerade die bakteriellen Sachen, die können auch am Kondom vorbeigehen. Schmierinfektion, Blasenlecken, ne? HPV, wo es ja heutzutage die Menschen kriegen ja, also die humanen Papillomaviren, da kriegen die ja schon eine Impfung, empfehle ich auch jeden. Ich bin die Generation 1980 geboren. Ich müsste die Impfung selber für teures Geld bezahlen. Aber junge Leute, nutzt doch mal die Impfangebote, die es gibt. Auf Hepatitis A und B kann man sich impfen lassen. Ja. HPV auf die sogenannten Affenpocken, die es jetzt gibt, zumindest für die schwulen Männer wäre das alles. Also man muss auch ein bisschen in die einzelnen Zielgruppen gucken. Ja. Das kommt noch hinzu. Das könnte man viel in Anspruch nehmen und das wissen viele nicht. Und bei HPV, da können die jungen Menschen noch so brav theoretisch mit ihrem Kondom arbeiten beim Sex und trotzdem geht HPV am Kondom vorbei, nämlich durch intensives Kuscheln, angeschwollene Hautschuppen. Yeah. Yeah. Also Infektionskrankheiten lassen sich meistens, also man muss damit rechnen und ich plädiere immer eher für einen guten Umgang damit. Aber wir sind heute bei HIV nicht bei den materiellen Sachen. Das
ist trotzdem interessant, aber
nochmal zu HIV. Nein, HIV ist auch sehr, sehr schwer zu bekommen, also statistisch. Ne? Also das ist ja nicht so.
Ja, aber trotzdem ist es, aber ich glaube, das, was du gesagt hast, ne, Unwissenheit, und tatsächlich so
Unaufgeklärtheit, Moral.
Die Moral, ich glaube tatsächlich, das ist
HIV,
das ist so.
HIV bekommen ja angeblich nur bestimmte Leute. Meistens wird ja auch nicht Drogengebrauch in der Sprache benutzt, sondern eher, das sind dann die Junkies, die Abhängigen, ne? Die Kranken, die Drogenkranken, nein, wir sagen die Drogengebrauchenden. Aber HIV ist trotzdem nach wie vor theoretisch jeder von betroffen. Frauen ab einem bestimmten Alter, heterosexuelle Frauen, darauf will ich mal drauf hinweisen, also so ab 40, spätestens 50 plus, wenn sozusagen vielleicht noch der zweite Frühling passiert, ne, ich mache mal ein blödes Beispiel, die Scheidung ist frisch hinter euch und die erleben jetzt den zweiten Frühling. Natürlich haben Frauen ab dem Alter auch Sex.
Ja. Nein.
Du nicht, du ja wahrscheinlich.
Okay.
Und da sehen wir einfach viele, ja, auch im medizinischen Dienst denken aber gar nicht daran, dann meinen HIV-Test anzubieten, oder?
Du hattest
oder?
Das irgendwie, ich glaube, in der Vorbereitung gesagt, ne, dass tatsächlich auch die Zahlen irgendwie zeigen, irgendwie, dass Frauen ab 50 auch häufiger betroffen sind.
Ich hatte mit deinem Kollegen, dem Christian, mal drüber gesprochen. Genau.
So war das.
Und der hatte das mal so erwähnt, dass tatsächlich die Bevölkerungsgruppe eher jetzt im Fokus ist.
Die nehmen wir im Fokus tatsächlich oder weisen darauf hin, dass man da einfach auch mal auf, viele Ärzte denken da nicht an, also komische Symptome, wir finden nichts. Mal auf die Idee kommen, mal einen HIV-Test zu machen.
Ja, guter Hinweis nochmal.
Ich will jetzt keine Panik mit dem Podcast machen.
Nein.
Einfach mal dran denken. Ja. Lieber einmal öfters testen gehen, als einmal zu wenig. Das kann nicht schaden. Ne?
Nee, ich glaube auch, dass die Aufklärung tatsächlich heutzutage eine ganz andere ist oder gar nicht passiert. Also ne, ich habe in den 80er Jahren bin ich zur Schule gegangen und habe dann irgendwie Anfang der 90er halt Abitur gemacht. Und bei uns war tatsächlich AIDS auch noch halt irgendwie ein Thema. Also wir haben auch im Unterricht drüber gesprochen, im Biologieunterricht weiß ich noch.
Ja.
Und da gab es auch so eine Art Aufklärung, dass man halt auch weiß, ne, wie kann man sich schützen und was ist das überhaupt? Ich kann mich noch an diese Kondomwerbung, ne? Tina, was kosten die Kondome?
Tina, was kosten die Kondome?
Mit Keller von Sinn und Ingolf Lück irgendwie erinnern. Und das war klar, ne? Also ich bin so aufgewachsen und wenn ich das bei meinen Töchtern heute sehe, da spielt das überhaupt gar keine Rolle.
Genau, also ich habe auch Statistiken gesehen, also bei jungen Leuten ist der kondomlose Gebrauch wieder mehr an der Mode. Ich will das gar nicht moralisieren, weil wir hatten ja damals, also gucken wir mal vor der AIDS-Epidemie, so in die 70er Jahre hinein, da war Kondom, glaube ich, in der Gesellschaft auch nicht so ein sonderlich großes Thema. Ne? Die Syphilis konnte man irgendwann behandeln mit Penicillin, sozusagen sexuelle Freiheit, jeder mit jedem. Da war das kein Thema. Und diese Kondomnutzung ist ja erst mit der AIDS-Epidemie mit Rita Süssmuth, glaube ich.
Stimmt,
die war da sehr engagiert. Ne?
Sehr engagiert und ich glaube, damals war sie noch Ministerin.
Gesundheitsministerin war
sie. Genau, sie hat sich ja sehr auf die Seite von HIV-Positiven geschlagen.
Ja.
Ne? Da gab es ja Forderungen ihres Gegenspielers aus der CSU, Gauweiler, also wenn man sich die
Sprache wundert mich jetzt aber tatsächlich, aber eigentlich ist übel, ne?
Das war ja übel, das war ja Aussonderung, hat man gesprochen und den Schulrand müsste man ausdünnisieren. Also es ist wenn man es nicht besser wüsste, dass es CSU ist, dann ist es heutzutage schon fast AfD-Sprache.
Ja.
Aber so war das damals. Ne? Und sie hat sich halt auf die Seite der HIV-Positiven geschlagen und für mehr Aufklärung eingefordert. Und es gab nur Kondome.
Ja.
Punkt.
Ja.
Und heute sind wir ja nochmal einen Schritt weiter, viele Schritte weiter, was auch viele nicht wissen. Also klar, ihr könnt mit dem Kondom arbeiten. Das Kondom kann aber bei unsachter Anwendung eben auch reißen.
Ja.
Oder die Herren verwechseln mal wieder Länge mit Durchmesser und haben dann reißt es. Das ist meistens so. Auch Schutz durch, also die HIV-Therapien, wovon ich geredet habe, dass ich ja nicht mehr infektiös bin, das ist eine Präventionsbotschaft, die nennen wir Schutz durch Therapie.
Ja.
Oder im Englischen Treatment as Prevention. Und deswegen ist es wirklich wichtig, auch mal Kommunikation im Sexuellen zu trainieren, was viele nicht können. Übrigens, das haben wir ja alle nicht gelernt. Es würde aber Sinn machen, vorher mit der Partnerin, mit dem Partner mal nicht streng, sondern das kann man ja auch ein bisschen frivol und spaßig gestalten, zu kommunizieren, um mal herauszufinden, wie ist denn so das Testverhalten? Wie sind so die Schutzstrategien von meinem Gegenüber? Ach, mein Gegenüber ist vielleicht sogar HIV-positiv, hat sich nur nicht getraut, gleich sich zu outen aus Angst heraus. Dann kann man doch weiter nachfragen, okay, du bist in Therapie, ja, das ist ja für mich quasi eine Schutzstrategie.
Ja,
ich kann mich bei dir nicht mehr infizieren.
Ja.
Und wenn nicht, als HIV-Negativer, und ich mag jetzt vielleicht keine Kondome, wollen wir doch mal ganz ehrlich sein, viele benutzen keine Kondome, warum? Weil sie es nicht mögen. Und darüber muss man keine Sexualmoral-Keule schwingen, du hast jetzt einen Fehler gemacht, sondern man kann sagen, okay, ist ja, kannst du so machen, dann denk doch vielleicht an die Präexpositionsprophylaxe, die wir mittlerweile haben. Also eine tägliche Tabletteneinnahme oder auch anders bezogen, mit Vorsicht gesagt, aber ginge, wenn man das Einnahmeschema beherrscht und dann ist man trotzdem regelmäßig bei einem Arzt angesiedelt und lässt das Blut untersuchen, das funktioniert super. Dann bin ich wenigstens vor HIV geschützt, nicht vor den anderen STIs, aber aufgrund dessen, dass man dann so oft wieder testen geht, wenn dann was an Bakterieninfektionen doch zum Vorschein kommt, wird sofort therapiert oder behandelt. Und jetzt muss man sich Menschen anschauen, die nie testen gehen, aber nur Sex haben, vielleicht auch viel Sex haben ohne Kondom, aber nie testen gehen und Infektionen möglicherweise in sich tragen und das gar nicht wissen wollen oder es einfach nicht wissen und dann die Kette immer weitergehen. Also ich meine, Infektionskrankheiten sind auch teilweise Jahrhunderte alt, die Syphilis, also sogenannte Lewis.
Ja.
Ja, es hatten ja schon Könige und Philosophen gehabt. Das ist eine Jahrhunderte alte Krankheit.
Ja, das stimmt.
Und man hat bis heute nur Penicillin. Man kriegt das super weg, kein Thema. Aber das muss man ja sagen.
Also wenn du dir anguckst, okay, 40 Jahre sind eine lange Zeit, aber nichtsdestotrotz. Ja. Ne, kam letztens irgendwie die Nachricht an der Charité, ist der erste Mensch mit HIV irgendwie geheilt?
Ich glaube schon der zweite oder,
also oder der zweite. Okay,
also es aber gibt das da, ist ein anderes Thema. Das ist noch nicht.
Aber ne, also da passiert viel.
Da passiert
ne? Du kannst
viel
jetzt eine Therapie machen, die dich sozusagen nicht infektiös macht. Ne?
Ja.
Und deswegen.
Ja.
Und das geht sehr schnell. Also das ist kein Hexenbruch. Also man startet mit der Therapie. Therapie bedeutet eine Tablette am Tag. In der Regel.
Ja.
Manchmal kann man, das sind mindestens aus drei Wirkstoffklassen Wirkstoffe enthalten. Manche bekommen auch zwei Tabletten, weil man das dann, ne, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und das geht relativ schnell von wenigen Wochen, würde ich sagen, dass im Blut das HIV-Virus dann nicht mehr nachweisbar ist. Man bleibt HIV-positiv, aber es ist einfach, man redet von der Unternachweisgrenze.
Okay, die Viruslast ist dann darunter, oder?
Die ist darunter. So, jetzt müsste man ein bisschen ausführen, was ist die Viruslastgrenze?
Ja.
Das hat ein bisschen was mit der Forschung zu tun. Also, um das ein bisschen zu verstehen, unsere Labore in Deutschland, die messen relativ gut. Die messen auf 50 oder manchmal auch auf 20 Viruskopien pro Mikro oder pro Milliliter runter.
Ja.
Also, wenn man sich vorstellt, also mein erster Schwerpunktarzt, der hat mir das mal ein bisschen wie mit Sendung mit der Maus erklärt. Der hat gesagt, wenn man jetzt das Labor einen Blutfleck mit HIV sich anguckt und auf dem Mikroskop unten ist sozusagen ein Karree eingemalt, was sozusagen genau ein Mikromillimeter oder so, das ist dann, weiß ich nicht, wie viele tausendefache Vergrößerung man dann bräuchte. Und dann würde man auf diesem Quadrat sozusagen anfangen, die Viruskopien zu zählen mit den Stiften. 1, 2, 3, 4 und so weiter und so fort. So ist das. Also die, da gibt's Labore, die messen nur bis 50 und alles, was drunter ist, messen die nicht weiter. Ja, das ist die Virusgrenze. Und manche Labore sind so gut, die messen bis 20 oder so runter. Der internationale Standard hat sich auf 200 festgesetzt.
Ach du großartig.
Ist viel höher.
Okay. Ja.
Und wenn man sich die Forschung jetzt anguckt und die Forschung beginnt, die Einführung der antiretroviralen Therapiemöglichkeiten, die funktionieren, hat Mitte der 90er Jahre begonnen. Ende 95, Anfang 96. Und dann hat man schon die erste Studie 98, die hat man auf Mutter-Kind-Übertragung gemacht. Dann hat man über die Jahre weiter geforscht auf heterosexuelle Sexualkontakte. Also ein Paar ist positiv, einer ist negativ. Serodiskordantes Paar hat die miteinander Sex machen lassen in Therapie, um zu gucken, gibt's da Virusübertragung und so weiter. Irgendwann hat man die Studien ausgeweitet auf schwule Männer. Und nach 20 Jahren, 2018 war diese, also nach fast 20 Jahren war diese Studienlandschaft abgeschlossen. Und man hat gesehen, es kam zu keiner einzigen HIV-Übertragung.
Ja.
Und man hat gesehen, die anfänglichen Studien, da lag die Viruslastgrenze irgendwo bei 1000. Und dann ist man erst immer weiter runtergegangen. Ja. Deswegen, also das muss, und das wissen auch viele in den medizinischen Bereichen. Ich hatte auch mal so einen Diskriminierungsfall, wo ich gesehen habe, naja, warum kann denn ihr Personal mit dem Satz nichts anfangen, Viruslastbestimmung unter der Nachweisgrenze? Also die Leute müssen auch wissen, dass das bedeutet nicht infektiös. Warum schreit jetzt das Personal rum? Also man muss ein bisschen aufpassen, was messen die. Die könnten jetzt zum Beispiel messen und dann kommt da raus 109 Viruskopien. Da würde ich total entspannt bleiben.
Ja.
Das dann würde zwar nicht auf diesem Laborzettel stehen unter der Nachweisgrenze, weil das Labor misst ab 20 ist unter der Nachweisgrenze, also ist 109 da drüber, ist nicht unter der Nachweisgrenze. Da muss man, also das muss man medizinisch ein bisschen wissen, dass auch die 109 sozusagen nicht infektiös sind.
Ja.
Und da kann man ein bisschen entspannt bleiben.
Ja.
Das weiß kaum einer, aber also unter der Nachweisgrenze, wenn wir immer davon reden, man kann das Ganze, was ich jetzt so ein bisschen rede, mit dieser Nicht-Infektiosität, nicht ansteckbar, nicht übertragbar in eine Formel setzen. Und das ist die Formel N gleich N. Das ist eine Formel, die ist entstanden 2016 im Amerikanischen, aus dem Englischen kommt das, U equals U. Also U gleich U, undetectable equals untransmittable.
Ach du großer Gott.
Ja, genau. Und daraus hat man das deutsche N gleich N gemacht, nicht nachweisbar, gleich nicht übertragbar.
Ja.
Also wenn HIV dank der Therapie unterdrückt ist, nicht nachweisbar ist, dann ist es nicht mehr übertragbar. Ich bin nicht infektiös.
Ja. Ja.
Und diese Formel bedeutet viel mehr. Ich will die mal ganz kurz ein bisschen, weil das ist eine Formel, ist inhaltlich das gleiche wie die Präventionsbotschaft Schutz durch Therapie. Nur Schutz durch Therapie richtet sich an HIV-Negative da draußen. Und N gleich N als eine Empowerment-Formel für HIV-Positive, weil man kann das jetzt auseinanderpflücken. Was bedeutet dieses N gleich N auf die für das medizinische und für das soziale Leben? Für das medizinische Leben bedeutet es, ich sterbe nicht an AIDS. AIDS wird nicht ausbrechen. Ich kann sogar das AIDS-Stadium zurückholen in die chronische HIV-Infektionsphase. Es bedeutet, dass mein HIV nicht mehr infektiös ist. Also ich kann es nicht übertragen im medizinischen Sinne. Was damit auch so ein bisschen die Schädigungen aufhält und so weiter und so fort. Und im Sozialen, es ist alles möglich. Alles wird zur Normalität.
Ja.
Ne? Ich kann Sex haben ohne Kondom. Ich kann Papa werden oder eine HIV-positive Frau kann Mama werden und bringt gesunde Kinder zur Welt. Partnerschaften funktionieren, weil das Sexleben vielleicht funktioniert. Ich gehe ganz normal arbeiten. Ich werde genauso alt, höchstwahrscheinlich, so Gott will, genauso alt wie alle anderen auch.
Ja.
Ich kann jedem Hobby nachgehen. Ich bin genauso leistungsfähig. Also es gibt, also es bleibt nur noch der Stempel HIV-positiv über, aber mehr nicht. Ja. Das ist ja das Verrückte.
Ja. Ich finde, das ist nochmal so ein ganz guter Punkt. Ne?
Und wenn man
Punkt.
Das erstmal weiß, das ist so, warum wir als positiv auch gesagt haben, N gleich N könnte auch eine Anti-Stigma-Formel sein, wenn man das wirklich verinnerlicht hat.
Ja, aber das wissen halt die wenigsten.
Aber Aufklärung und Wissen ist dann eigentlich das Wichtigste,
das ist
auch,
das A und O.
Dass Nicht-Infizierte eigentlich auch dann tatsächlich Infizierte auch unterstützen können. Also diese Aufklärung, dieses Wissen, in Ruhe halt mit diesem Thema auch umgehen, ganz sachlich damit umgehen, bloß nicht halt überemotionalisieren. Ich glaube, das ist halt irgendwie auch so die Botschaft, ne?
Ja.
Dass wir einfach versuchen, da wirklich auch dieses Wissen zu vermitteln.
Genau. Was können nicht Positive im Grunde genommen tun. Ne?
Ja.
Ein zuhörendes Ohr, das wäre immer das Erste.
Nicht ausflippen wahrscheinlich.
Ja. Nicht ausflippen. Ja. Bisschen aufpassen. Viele bekommen das nicht mit, aber wir neigen dazu immer in unseren Gesichtsgestiken so. Dann kräuselt sich schon die Stirn und die Augen ziehen sich zu. Oh, HIV. Ich kenne
okay.
Das. Also du stehst vor einer Person und erzählst.
Also du sagst mir das.
Ich sage dir das jetzt. Ich bin übrigens HIV-positiv.
Mhm. Und dann
kann man schon in den Gesichtsausdruck sehen, da zieht sich jetzt alles zusammen. Dann die Person hat Angst.
Ja.
Okay,
oder
ich sage es vielleicht nicht, aber du siehst es sehr deutlich in meinem Gesichtsausdruck.
Und die Leute, die aufgeklärt sind, die damit wirklich super umgehen können, die bleiben ganz normal stehen. Und dann siehst du es halt, also daran kann man das ein bisschen erkennen. Ne?
Ja, okay.
Und man muss einfach wissen, was das mit, also was das, also sowas schlägt entgegen sozusagen, wenn jetzt so das ganze Gesicht sich verformt oder so, welchen Eindruck soll, also welches Gefühl kommt da auf mich jetzt wieder zurück?
Natürlich.
Das muss man wissen, das ist das, was da passiert.
Ja, ja.
Genau, also wirklich ein zuhörendes Ohr bei der Person sein. Das ist interessant, ich hatte tatsächlich so vor knapp 2 Wochen einen Telefonanruf, eine Telefonberatung und der junge Mann hatte gefragt wegen HIV, weil er wurde von seiner Ex irgendwie kontaktiert. Mhm. Bei ihr wurde HIV festgestellt. Mhm. Und da war jetzt nicht ganz klar. Wir haben dann versucht herauszufinden, die hatten nämlich danach irgendwie nochmal Sex und könnte er sich infiziert haben oder nicht.
Ach so.
Dann hatte er auch schon einen Test und er war negativ. Und er war so ein bisschen am Telefon, ein bisschen sauer gegenüber seiner Ex, weil er hat gesagt, Mensch, und das war die Verabredung und sie hätte doch mal was sagen können, dann hätte ich ja keinen Sex mit mir gehabt. Und ich habe dann ganz lieb zu ihm gesagt, du ganz ehrlich, tu mir einen Gefallen, genau das wird ihr jetzt nichts bringen.
Wenn sie kann die Zeit nicht zurückdrehen, ne?
Ja, also, sie ist jetzt psychisch, also sie hat gerade eine HIV, die Diagnose bekommen, die ist psychisch gerade ganz anders drauf.
Ja.
Und wenn du da jetzt noch mit deiner Keule kommst, hättest du mir das nicht sagen können, dann hätte ich ja, das ist nicht das, was sie jetzt braucht.
Ne, vor allen Dingen, er war ja negativ, so wie du gesagt hattest.
Ja, ich glaube, er ist auch weiterhin negativ, sonst hätte er sich nochmal gemeldet und er hatte schon einen Test und er war negativ. Und ich habe nur ihm den guten Tipp, also das mit dem M gleich N erklärt. Ich sage, das, was du jetzt machen kannst, ist nicht das thematisieren, das interessiert dich jetzt überhaupt nicht, sondern bleib einfach bei ihr und thematisiere N gleich N und trimm. Und das ist das, was man bei HIV-Positiver am Anfang immer machen muss, sie dazu zu bewegen zur Therapie, keine Angst haben.
Ja.
Ich hatte mal eine HIV-positive Frau in der Beratung. Ich bin ja auch HIV-Buddy, ausgebildeter HIV-Buddy. Ganz kurz, was sind die HIV-Buddies? Man kann sich einen von einer, gibt es eine Internetseite, buddy.hiv, man kann sich eine HIV-positive Person suchen, die einen die erste Zeit
begleitet. Also Mentoring quasi, so Mentoring, ne?
Die sind gut ausgebildet. Und ich hatte hier mal in der Beratung eine HIV-positive junge Frau, schon ein paar ganz wenige Jahre HIV-positiv, die aber nicht in Therapie war. Brauchte sie auch bislang nicht, also das ist so ein bisschen, es gibt, ich weiß es gar nicht, 1 oder 3% der HIV-Positiven, die behalten auf natürlichem Wege ihre Viruslast sehr weit unten und die müssen dann aus medizinischen Gründen gar keine Therapie unbedingt starten.
Ah, okay.
Und irgendwie war sie mal angedockt beim Schwerpunktarzt, also HIV-Arzt, und dann war sie jetzt lange Zeit nicht mehr. Und die hatte uns auf dem Fachtag der Selbsthilfe hier in Hannover gefunden, den Stand. Und ich habe das schon, also das ist immer ganz lustig, man merkt das immer, wenn Leute vom Weiten, wenn man die vom Weiten beobachtet, dass sie einen Stand beobachten und dann erst Ewigkeiten um den Stand herumkreisen, bis sie sich da mal herantrauen.
Okay.
Ich habe da mal eine Frage für eine Freundin. So startet das dann meistens.
Ja.
Und so kam dann raus, sie selber ist positiv und wollte sie jetzt ein bisschen was wissen. Und die hatte unglaubliche Angst wegen ihrer HIV-Infektion und viel Stigma, verinnerlichen Stigma, das haben viele.
Ja.
Und dann bin ich auch mal mit ihr ins Gespräch gegangen über N gleich N und habe dann herausgefunden, okay, nicht in Therapie. Ich sage, du, ich begleite dich gerne nochmal zum Schwerpunktarzt. Und das war gut.
Ja.
Und das war gut, dass nochmal eine neue Messung gemacht worden ist, weil mittlerweile war ihr Virus leicht angestiegen.
So okay. Ist,
also medizinisch noch nichts Dramatisches. Sie hätte auch noch die Entscheidung dort gehabt, zu sagen, Ich lasse das im Moment noch mit der Therapie, also hätte es medizinisch noch gar nicht gemusst, aber die Ärzte und ich haben dann auf die Person eingeredet, weil sich eine neue Partnerschaft tatsächlich angebahnt hat. Und damit sie jetzt nicht in, das ist ein strafrechtliches Relevanz, also dass sie jetzt nicht sozusagen infektiös ist und aus Versehen jemand ich sag mal, aus Versehen jemand ansteckt.
Ist das Körperverletzung?
Ja, dann, wenn man das weiß, dann ist es die Körperverletzung. Und um das zu umgehen, ganz schnell in Therapie reinzukommen, ganz schnell unter der Nachweisgrenze, weil dann ist man da raus. Ja. Ne? Das ist so. Also, genau, nochmal gesagt, also wenn man von seiner HIV-Infektion wirklich weiß und jemand absichtlich ansteckt, das ist die Körperverletzung. Ja. Nun gibt es eine Dunkelziffer.
Ja, klar.
8800 Menschen wissen noch nicht, dass sie schon längst HIV-positiv sind.
Aber das ist auch nochmal.
Und nochmal gesagt, also vielleicht schon ein bisschen medizinisches Personal dazu, ihr braucht die Einwilligung der Person, die ihr auf HIV testen wollt. Ohne Einwilligung, wenn ihr einfach Blut absaft und einfach einen HIV-Test macht, ist es für das medizinische Personal die Körperverletzung. Ja. Man könnte, also sie riskieren eigentlich immer eine Anzeige, hat bis jetzt keiner meiner Positiven gemacht, die sind ja an Anzeigen überhaupt nicht interessiert. Ja. Aber das wäre theoretisch die Konsequenz.
Ja. Ja. Du, ganz kurz noch, bevor wir dann zur letzten Frage kommen. Wir hatten ja schon ganz kurz drüber gesprochen, das RKI sagt, es sind die Zahl der Infektionen steigt. Also 15% 2023 mehr als im Vorjahr.
Ich glaube aber, das RKI hat jetzt gesagt, das sind ja immer die Zahlen fürs Vorjahr, also 2023. Und 2023 sind die Zahlen erstmal wieder wie auf das Vor-Corona-Pandemie.
Ah, weil die sich alle nicht treffen konnten.
Genau, einmal gab es Kontaktbeschränkungen.
Aha.
Und was man auch wissen muss, mit Sicherheit weniger Testungen. Also Gesundheitsämter haben nämlich nicht mehr getestet, die hatten nämlich zu.
Die hatten andere Sachen zu der Zeit zu tun, ne?
Alle mit Corona beschäftigt und wir als Teststelle, wir haben den Laden offen gehalten. Mhm. Unsere Corona-Hygienebestimmungen in der Hannöverischen Aidshilfe waren strenger als das, was wöchentlich vom Ministerium da immer rauskam. Und das war total interessant, weil das gesamte Fachpersonal hatte kein Corona. Und erst zum Schluss, ich glaube 2022, dann Step by Step hintereinander weg. Alle einmal Corona-Status gab. Aber überlegt mal, wie gut wir eigentlich durchgekommen sind. Und wir haben unseren Laden offen gehalten. Also nur aufgrund unserer persönlichen, nochmal verschärfteren Hygienebestimmungen sind wir gut durchgekommen. Ja. Okay. Und wir haben den Laden offen gehalten, weil wir gesehen haben, dass da einfach Not bei den Menschen ist. Die wussten schon nicht mehr, wo die hingehen sollen.
Ja, klar.
Und nur weil es Kontaktbeschränkungen gibt, also mal ganz ehrlich, macht dann 3 Jahre lang keiner mehr Sex. Also, aber auf jeden Fall wurde mit Sicherheit weniger getestet und wir wissen, dass 2023 die Zahlen wieder auf dem Vor-Corona-Niveau gelandet sind.
Dann macht das Sinn.
Guckt euch ein bisschen RKI-Zahlen an.
Ja, die absoluten Zahlen.
Die Zahlen sind doch nicht hoch. Also was hatten die da, 2000 irgendwas?
Ich glaube 2000 war der Anstieg.
Irgendwie so.
Ja,
was sind schon 2000 Menschen?
Bei 84.000.
Bei 84 Millionen meine ich.
Zahlen sind nicht war schon immer meins.
Guckt euch mal die anderen Zahlen so ein bisschen an. Waren da nicht irgendwie 2000 Corona-Infektionen pro Tag sowas? Um mal so ein bisschen Vergleich zu haben. HIV steckt man sich nicht an, wenn die HIV-positive Person, selbst wenn sie infektiös ist, neben einen steht. Bei Corona kannst du neben einer Person stehen und hast plötzlich Corona. Also
genau.
Das stimmt. Ne?
Das ist das eine. Und dann würde ich aber auch ein bisschen darauf hinweisen, es gibt ja sozusagen beim RKI, wenn man sich das Bulletin, das kann man sich öffentlich angucken, gibt es ja 3 Zielgruppen, die da immer benannt werden. Das sind einmal die Männer, die Sex mit Männern haben. Also der fachliche Begriff ist dafür MSM. Wir sagen nicht schwule Männer.
Ach so.
Also MSM heißt jetzt nochmal was genau?
Männer, die Sex mit Männern haben.
Ach so, Männer
haben
das MSM.
Genau,
also,
weil wir nämlich die Gruppe viel größer denken müssen als nur die schwulen Cis-Männer. Da gibt es auch die bisexuellen Männer.
Ja.
Manche sind offen.
Ja.
Also ich finde es enorm, wie viele bisexuelle Menschen es gibt, gerade in den Testberatungen. Und die meisten davon leben da nicht öffentlich. Also das ist eine unglaublich hohe Zahl. Dann gibt es auch Transpersonen, die entweder Transmänner, die dann auch mit Männern Sex haben, theoretisch, ne? Da gibt's was viele immer wegdenken, heterosexuell. Die sind wahrscheinlich bisexuell oder ist wahrscheinlich sogar schwul, also homosexuell, aber definieren sich als heterosexuell und verheiratet mit einer Frau und Kinder und kommen nicht aus sich heraus. Also so dieses verheimlichte Ausleben. Immer wenn es ein Mann, der Sex mit Männern ist, nennen wir MSM. Ne, und das ist die Gruppe. Und da geht, das ist nach wie vor die größte Gruppe von den Zahlen her, wenn man sich die Neuinfektionszahlen anguckt. Trotzdem sinkt dort diese Gruppe seit, ich glaube, seit 10 Jahren oder so, die Zahlen sinken. Das hat was damit zu tun, dass die Prävention dort unglaublich gut läuft. Also was die Präexpositionsprophylaxe angeht, die PrEP, da sind die unglaublich aufgeklärt. Ja. Oder die wissen auch, HIV-Positive sind gar nicht mehr ansteckend. Also suche ich mir vielleicht, manche sagen das, ich suche mir lieber einen HIV-Positiven, wo ich weiß, der ist positiv und in Therapie ist als viel sicherer, jemand, als jemand, der es nicht weiß oder einfach sagt, ich habe nichts. Ja, woher willst du es wissen?
Ja.
Ne? So, dann die zweite Gruppe, die Heterosexuellen, tatsächlich ja, so ein ganz minimaler Anstieg, aber das ist nicht exorbitant, finde ich. Und dann eben die Drogengebrauchenden. Bei den Drogengebrauchenden könnte man ein bisschen politisch ein paar Sachen einfordern. Da gibt es ein paar Bundesländer, die machen drogenpolitisch was, wie Drogenkonsumräume, Spritzen, Tauschvergabe. Ich glaube, Niedersachsen ist da auch beteiligt. Da gibt es andere Länder, da gibt es das nicht. Bayern hat, glaube ich, keine Drogenkonsumräume, meine ich.
Das wundert mich jetzt nicht.
Aber da ist Luft nach oben, finde ich. Und auch bei den Heterosexuellen, also die Einführung der PrEP in Deutschland, schaut euch nochmal die Medienartikel an. Wie wurde das wieder moralisch kaputt? Ja, warum sollen wir den Schwulmännern irgendwas bezahlen, nur weil sie so doof sind, ein Kondom zu benutzen?
Ja, ja.
Und das ist dämlichste Moral. Entschuldigung, tut mir jetzt leid für meinen Ausdruck.
Aber alles gut, das geht ja noch.
Es ist einfach so. Und statt da ein bisschen anders heranzugehen und zu sagen, okay, wir haben noch diese Möglichkeit der Präexpositionsprophylaxe für Menschen. Also nicht jeder benutzt ein Kondom, das ist doch albern. Mal ganz ehrlich. Und selbst wenn du ein Kondom benutzt und es platzt und dann war HIV da im Spiel, hast du auch nichts von gekonnt. Also einfach mal ein paar andere Schutzstrategien denken, Präexpositionsprophylaxe, im Notfall die Postexpositionsprophylaxe.
Ja.
Wir fangen auch immer damit an, wie ist denn überhaupt das Testverhalten? Wir müssen wirklich mal darüber reden und wenn du schon sexuell aktiv bist, also wechselnde Sexualpartner, Partnerin hast, dann wenigstens einmal im Jahr. Lieber einmal mehr auf HIV testen als auf Ongo.
Genau, das ist auch nochmal ein guter.
Das ist so das Wichtigste.
Sind das auch so grundsätzlich die sag ich mal, Forderungen, die du so an die politischen Entscheidungsträger stellst? Also das heißt, wir haben ja von Rita Süssmuth vorhin nochmal gesprochen, also die letzte, sage ich mal, Ikone, die sich da halt auch irgendwie scheinbar in der Politik irgendwie eingesetzt hat, hat man ja irgendwie so das Gefühl, ne? Weil seitdem ist das ja auch aus dem Fokus raus. Das heißt, was würdest du dir jetzt von der Politik auch nochmal irgendwie wünschen, wenn du dir was wünschen könntest?
Ja, also bei der Politik ist es so, also mag sein, dass die Politik das nicht gerne hört, weil aus Sozialkreisen kommen natürlich immer Geldforderungen, ne? Und das muss man wissen. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel angucke in Hannover, gerade die Straßensozialarbeit, die wurde um die Hälfte der Stellen wieder zusammengekürzt. Ganz neues Ding.
Ja, ja.
Es sind jetzt nur noch 2 Straßensozialarbeiter, die hier um das Bahnhofsviertel sozusagen Dienst machen. Das ist ein bisschen schräg. Wenn ich bei mir bleiben darf, ich mache ja die Antidiskriminierungsarbeit und ich bilde zum Beispiel mit die generalistische Pflegeausbildung kostenfrei aus.
Ja.
Warum können wir das machen? Weil wir ein regionales Antidiskriminierungsprojekt, das nennt sich Kraftvoll Positiv in Hannover, wenn man auf unserer Webseite schaut.
Die wir in den Shownotes verlinken.
Gerne. ans Land geholt haben, ist jetzt im 3. Jahr, die komplett von der Aktion Mensch gefördert wird. Läuft jetzt noch 2 Jahre mit Glück. Wir kämpfen dafür, dass es eine Projektweiterförderung gibt. Aber wenn das irgendwann mal ausfällt, dann fällt auch meine Lehrtätigkeit kostenfrei dieses Angebot für Pfleger auszubilden.
Und eigentlich müsste das eine Regelgeschichte sein.
Das müsste regelmäßig sein. Denn ich habe letztes Jahr angefangen, ich habe viele strukturelle Defizite herausgefunden. Alte Lehrbücher, alte Texte, teilweise waren sie überfordert, wie gehe ich an das Thema heran. Das hat sich jetzt im neuen Schuljahr schon gebessert, weil ich da tätig war. Und ich arbeite methodisch und kann herausfinden, was steckt am Anfang noch an Unwissenheit drin. Und durch die Feedbacks kriege ich heraus, was sie mitbekommen haben. Also da aufgrund der Tätigkeit, die ich dort anbiete, und das wird auch gerne kostenfrei in Anspruch genommen, die melden sich immer wieder. Aber wie gesagt, das kann ich nur machen, weil es über eine Projektförderung von eines Außenstehendes kommt.
Und das dürfte eigentlich nicht sein.
Das dürfte nicht sein.
Das müsste eigentlich in die Curricula rein.
Ja.
Curricula, es gibt keine einheitlichen Curricula. Nee. Das dachten wir auch immer.
Ja.
Das ist schon das Nächste.
Ja.
Jede Lehrkraft kocht so ein bisschen ihr eigenes Süppchen. Also es muss man auch mal. Da gibt es viele Dinge, die strukturell einfach daneben laufen. Ne? Und wie gesagt, also so leid es mir tut, auch wenn es die Politik nicht gerne hört.
Mehr Geld.
Ich wollte gerade sagen, du bist ja auch nicht hier.
Förderungen. Ja. Und wenn es in dem sozialen, also dann muss man vielleicht andere Bereiche mal zusammensparen, aber nicht den sozialen Sektor. Mhm. Es tut mir wahnsinnig leid.
Nee, das muss dir überhaupt nicht leid tun, finde ich prima. Da sind wir nämlich ganz bei dir irgendwie. Ja. Ja, Sebastian, vielen, vielen Dank. Die Zeit ist vergangen wie im Flug. Ich glaube, wir könnten noch ewig
Wir machen gerne nochmal eine Folge, weil da kann ich auch mal ein paar Beispiele, also was da wirklich so in den Diskriminierungen, das ist nämlich abenteuerlich, wenn ich das
auch im Arbeitsbereich
erzähle.
Ne?
Ja. Aber vielen Dank, dass ich hier sein durfte bei euch.
War total sehr, sehr gerne. Also Dankeschön. Wie gesagt, wir nehmen das gerne an. Du kommst einfach nochmal wieder. Aber bis dahin sage ich
sehr gerne.
Vielen, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Und Katharina, auch dir danke für diese Folge.
Danke, Steffi. Danke,
vielen
Bastian.
Vielen Dank und tschüss.
Bis dann.
Danke, tschüss.
Ciao.
Das war er, der Podcast des SOVD Niedersachsen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Bewertungen. Oder schreiben Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihren Wünschen und Anregungen. Wir werden uns weiter für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzen. Seien Sie dabei.